Ihr braucht in der Sommerhitze des Julis einen erfrischenden Serienbinge zur Abkühlung, aber wisst nicht, welche der unzähligen Serienneustarts sich wirklich lohnen? Keine Sorge, denn wir haben für euch wieder die 20 spannendsten neuen Serien und Staffeln herausgesucht, die diesen Monat an den Start gehen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von eurem Moviepilot-Podcast Streamgestöber, wo wir jede Woche über neue und spannende Serien und Filme im Streaming-Kosmos sprechen. Heute aber nur über Serien tatsächlich, und zwar die neuen Serienstarts im Juli. Ich bin der Max aus der Moviepilot-Redakteurin und spreche natürlich heute nicht alleine, sondern habe an meiner Seite wieder die Serienbingerin Esther. Hallo Esther.
Hallo Max, heiße Grüße aus meinem verdunkelten Kämmerlein, wo alle Rollos unten sind und mein Zimmerthermometer trotzdem 30 Grad anzeigt.
Es ist unerträglich heiß heute und wir haben noch nicht mal 12 Uhr. Oh Gott. Da vielleicht eine kurze Frage an dich, Esther. Was bevorzugst du denn bei solchem Wetter, wenn du jetzt nicht gerade arbeitest, lieber draußen die Sonne genießen und vielleicht ein Buch lesen oder lieber zu Hause vor der Sonne flüchten und Serien bingen?
Also es kommt drauf an. Am Wochenende gestern war ich am See und das war sehr angenehm, sich da abzukühlen. Davor war ich im Urlaub, was auch schön ist. Also da machen mir die heißen Temperaturen dann auch nichts aus, wenn ich bei 30 Grad an der Küste langlaufen kann oder so. Aber ja, so unter der Woche bleibe ich dann schon tendenziell eher drin und mach's mir dunkel und gemütlich und schaue nicht so anspruchsvolle Sachen, damit mein Kopf nicht überlastet wird.
Das ist, glaube ich, auch wichtig, weil wenn einem wirklich die Birne wegschmelzt, dann braucht man schon etwas seichtere Serien manchmal, die nicht ganz so anspruchsvoll sind.
Auf jeden Fall.
Genau, wir sprechen heute über die Juli-Serien. Das würde ich sagen, ist schon ein bisschen, wo wir mal geguckt haben auf die Serienstarts, wirkt so wie die Ruhe vor dem Sturm, ehe im August dann die Serienhütte abbrennt mit House of the Dragon, She-Hulk, Andor und Sandman bei Netflix. Und diesen Monat gibt's jetzt nicht so viele große Titel, dafür aber sehr viele empfehlenswerte und spannend klingende kleinere Serien, die wir jetzt auch mal mitbringen. Und Geheimtipps, da könnt ihr euch auf einiges freuen in dieser Folge. Aber bevor wir jetzt weiter im Thema versinken und tiefer einsteigen in die Serienstarts, kommen noch ein paar kurze Worte zu unserem Sponsor. Unser Podcast Streamgestöber wird gesponsert von Magenta TV, dem TV- und Streaming-Angebot der Telekom. Hier gibt es Fernsehen und Streaming gebündelt auf einer Plattform für zu Hause und unterwegs, egal bei welchem Internetanbieter. Mit Magenta TV könnt ihr nicht nur fernsehen und habt einen praktischen Hub für Streamingdienste wie Netflix, Amazon Prime Video, Disney Plus oder RTL Plus. Als Bonus gibt's nämlich noch die Magenta TV Megathek kostenlos obendrauf. Und hier findet ihr eine riesige Auswahl an Serien und Filmen. Mit dabei sind auch Magenta TV Originals wie das deutsche Comedy Highlight Oh Hell, sowie zahlreiche Magenta TV Exclusives wie die preisgekrönte Serie The Handmaid's Tale. Wie ihr zu Magenta TV und der Megathek kommt und welche verschiedenen Angebote es gibt, das erfahrt ihr über den Link in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Und jetzt weiterhin viel Spaß im Streamgestöber. So, ja, bevor wir uns jetzt gleich in die Serienstarts des Julis stürzen, wollen wir noch einmal kurz zurückblicken auf den Juni, welche Serien uns dort am meisten begeistert haben konnten. Esther, gab es da im Juni irgendwie einen Geheimtipp oder irgendein Serienhighlight, das dich beschäftigt hat, was wir vielleicht auch noch nicht erwähnt haben?
Ja, ich habe echt überlegt und es gab viele, die wir schon erwähnt hatten, auf die ich mich gefreut habe und die dann auch gut waren. Also diese Sommerserien, Love, Victor, Staffel 3 oder Der Sommer, als ich schön würde, habe ich jetzt gerade angefangen, denke ich auch, ist ideale Sommerunterhaltung. Aber ich habe jetzt noch mal was mitbringen wollen, was wir tatsächlich vergessen oder vielleicht war es auch noch nicht bekannt letztes Mal hatten. Und zwar Irma Webb habe ich angefangen. Das ist ja gerade angelaufen bei Wow, also ehemals Sky. Also alles, was da Sky und Wow zusammenhängt, das ist jetzt irgendwie eine Sache. Und das ist die neue beziehungsweise erste Olivier Assayas-Serie mit Alicia Vikander, eigentlich eine HBO-Produktion. Sie spielt da eine berühmte US-Schauspielerin, die in Frankreich bei so einem Indie-Projekt mitmacht und sie ist da schon, sag ich mal, eine andere Größenordnung gewohnt, muss da jetzt erstmal in diese für sie doch ein bisschen andere Filmbranche einsteigen. Aber es hat total interessante so Blicke hinter die Kulisse, was da so funktioniert und nicht funktioniert, wie alle eine andere künstlerische Vision haben und auch Ansprüche daran, also wie so ein Schauspieler an eine Szene rangeht, der Regisseur, was der will, wie man irgendwie alle versucht zu vereinen und jeder hat so seine Macken und dann irgendwo läuft noch Lars Eidinger als drogensüchtiger deutscher Star um die Ecke. Also es ist wirklich, hat mich bisher schon sehr gefangen. Es sind ja erst so 2 oder 3 Folgen draußen. Kann ich aber allen sehr ans Herz legen, die da gerne so ein bisschen auch so den Filmbezug in Serien haben, also zum Filmgeschäft. Und das Witzige ist, dass es einfach so eine Metaserie ist. Also da dreht ein Regisseur ein Remake von dem Film bzw. der Serie Les Vampires von Louis Feuillade aus dem Jahr 1915, also sehr alt, über 100 Jahre alt. Und Asayas hat aber 96 selbst schon mal einen Film zu diesem Remake irgendwie gemacht und jetzt kommt diese Miniserie dazu und das ist alles so ineinander verwoben und es zeigt sich dann auch im Bild mit unterschiedlichen Formaten oder dass dann ab und zu mal Ausschnitte aus was anderem gezeigt wird und das finde ich alles sehr faszinierend. Hast du da schon reingucken können, Max?
Ja, ich hatte auch vorher schon einen Screener und musste mich schon zügeln, nicht zu weit zu gucken, weil ich nicht alle Folgen als Screener habe, sonst muss ich wieder so lange warten bis zum Ende. Ganz toll, vor allem wenn man halt so einen Blick mal hinter die Kulissen von Filmdreharbeiten oder halt Seriendreharbeiten hier hat, was da so alles, dieser Riesenkomplex und Kosmos, der da zusammenhängt, die einzelnen Gewerke und die Serie, die taumelt so ein bisschen so durch die Gegend und verweilt dann immer so in einzelnen Momenten, mal hier, mal da und beim Schauen dieser Serie hat man einfach das Gefühl, das ist ein unglaublicher Kraftakt, dass überhaupt irgendwie ein Film zustande kommt am Ende.
Ja, auf jeden Fall. Und wenn dann natürlich die ganzen Beziehungen von den Filmschaffenden und Schauspielerinnen und Schauspielern zusammenkommen, die dann noch irgendwelche Knüppel in die Beine dieser Maschinerie werfen, dann ist es echt erstaunlich, dass da am Ende was bei rauskommt, was Vorzeigbares.
Und so viele tolle, skurrile Momente. Hat man irgendwie so diese eine Storyline mit der eine Hauptdarsteller, der unbedingt eine Sexszene haben will mit einer Frau, die er heiß findet, die ihn aber abweist.
Und dafür keine Szene mit seiner Mutter, weil er nicht als Muttersöhnchen dastehen will.
Genau, also Irma Webb könnt ihr euch auf jeden Fall, solltet ihr euch auf jeden Fall auf die Merkliste setzen. Ich habe noch eine Serie mitgebracht, die könnt ihr auch bei Wow streamen. Und zwar die Peacock-Serie Girls Five Ever. Da ist die 2. Staffel im Juni gestartet bei Sky und Wow. Die haben wir nämlich leider nicht mehr unterbekommen in unserer Juni-Vorschau. Deswegen bringe ich sie jetzt einfach mit. Also wenn ihr Fans von Comedy-Serien wie 30 Rock oder Unbreakable Kimmy Schmidt seid, dann solltet ihr auf jeden Fall unbedingt mal in Girls Five Ever reinschauen. Die haben viel zu wenige Leute gesehen. Das ist eine ganz tolle Comedy-Serie mit Sarah Bareilles und Renee Elise Goldsberry und Busy Phillips und Paula Pell in den Hauptrollen. Und es geht um 4 Frauen in ihren 40ern. Sie heißen Dawn Summer, Vicky und Gloria. Und die waren in den 90er Jahren für kurze Zeit Teil einer erfolgreichen Girlband. Und das hat schon so ein bisschen Spice Girls Vibes. Die hat sich aber dann Anfang der 2000er haben sie sich wieder getrennt und all ihre Leben haben alle andere Richtungen eingeschlagen. Aber als dann ihr größter Hit von damals von einem Rapper gesampelt wird, finden sie wieder zusammen und wollen nochmal gemeinsam versuchen, an ihre alten Erfolge anzuknüpfen und stürzen sich dabei von einer chaotischen und skurrilen Situation in die nächste. Das ist unglaublich witzig, diese Serie. Viele skurrile Charaktere. Und es ist wirklich eine meiner Lieblingscomedies gerade. Also diese comichaften Charaktere. Es gibt geniale Gags und richtig gute Musik. Das ist auch das Wichtigste, wenn es um eine Girlgroup geht.
Auch original produzierte Musik dann, die sie dann dafür extra geschrieben haben?
Ja, genau. Auch original produzierte Musik. Und zum Beispiel am Ende der ersten Staffel gibt's dann halt auch so einen großen Song, der viele kleine Details aus der Staffel, die man vorher gesehen hat, aufgreift. So viele Gags aufgreift. Das ist unglaublich witzig. Genau. Und jetzt die 2. Staffel könnt ihr gucken. Und da geht's dann um den Album-Modus, so nennen sie es, da wollen sie ihr ein neues Album aufnehmen und haben dann ganz viele witzige und skurrile Erfahrungen drumherum. Kann ich auf jeden Fall allen sehr empfehlen. Girls Five Ever.
Klingt großartig.
Und jetzt würde mich natürlich auch noch interessieren, was schaut ihr, liebe ZuhörerInnen, gerade? Welche Serien suchtet ihr gerade durch? Was sind eure Highlights? Schreibt uns gerne eine Mail an podcast@moviepilot.de, weil Esther und ich wissen natürlich immer, was uns gefällt, aber würden natürlich auch mal gerne wissen, was euch gerade interessiert und begeistert.
Oder auch, wenn ihr unseren letzten Monats-Vorschau-Podcast gehört habt und sagt, okay, von diesen 20 Serien habe ich eine geguckt und die war gut oder nicht gut, dann lasst uns das auch wissen, das interessiert uns auch.
Wie konntet ihr Haus des Geldes, die 1:1-Kopie mit aufnehmen?
Oh, sprich mir nicht von Haus des Geldes, Korea.
Hast du da schon reingeschaut?
Das war das Einzige, was ich letztes Wochenende geguckt habe, ich war so enttäuscht. Oh.
Okay, ich streiche es wieder von meiner Liste, weil die Folgen auch so lang sind, weil ich erst so, nee, ich gucke mir das jetzt noch nicht an, aber... Ja, jetzt sind die ersten Reaktionen nicht so gut.
Nee, es ist halt wirklich, wirklich eine sehr, sehr dichte Kopie und ich habe Haus des Geldes die ersten zwei Staffeln geliebt, aber das ist halt, wenn man da nichts Neues hinzufügen kann, warum dreht man es dann nochmal? Und vor allem Netflix ist halt eine internationale Plattform. Das heißt, alle, die wahrscheinlich Haus des Geldes gesehen haben, kennen Haus des Geldes schon, wenn sie Haus des Geldes Korea gucken. Und der Knackpunkt, dass man sagt, das spielt in einer Zeit der Wiedervereinigung von Nord- und Südkorea so ein bisschen mit der wirtschaftlichen Zone, die es da gibt, also in der Zukunft quasi, 2025, ist interessant, aber da machen sie einfach bisher nichts draus. Und ich war nur froh, dass immerhin nur 6 Folgen kamen, statt den angekündigten 12 erstmal, dass man dann zumindest jetzt auch mitten in der Staffel feststeckt und immer später nochmal entscheiden kann, ob man das wirklich zu Ende gucken will. Ich weiß aber nicht, wann die nächsten 6 Folgen kommen.
Okay, dann haben wir hier schon mal gewarnt vor Haus des Geldes. Dann würde ich sagen, stürzen wir uns jetzt in die Juli-Starts vorweg. Es gibt keine Spoiler. Also wir, wenn, dann würden wir es vorher auch erwähnen, aber wir spoilern jetzt nichts, sondern geben immer nur so einen kleinen Eindruck, was euch in den Serien erwartet und warum wir uns drauf freuen. Es sind wieder über 100 Serienstarts im Juli und wir haben 20 Highlights davon rausgepickt, die wir als besonders spannend, interessant und sehenswert empfinden. Einige konnten wir schon sehen, da konnten wir schon reinschauen, manche noch nicht und da haben wir dann ganz große Vorfreude, die wir dann mit euch teilen möchten und wir gehen das Ganze chronologisch durch vom 1. Juli bis zum 31. Juli und diesmal tatsächlich auch vom 1. bis zum 31. Wir ziehen das knallhart durch. Genau, und keine Sorge, ihr müsst nicht mitschreiben, alle Titel gibt's dann nochmal übersichtlich in den Shownotes nachzulesen. Und damit beginnen wir beim 1. Juli.
Freitag.
Ja, Freitag, da habe ich eine Serie mitgebracht, die startet bei Amazon Prime Video und zwar The Terminal List, die Abschussliste, das ist der deutsche Zusatztitel.
Ach wirklich, den kenne ich doch gar nicht,
ja,
okay.
Ja. Und das ist, glaube ich, so die größte Amazon-Serie diesen Monat, also wir haben noch eine andere, die ist auch sehr, sehr cool, aber das ist schon, glaube ich, mit so der Blockbuster, Serienblockbuster bei Amazon diesen Monat, das sind 8 Folgen Action-Thriller mit Chris Pratt in der Hauptrolle und das Ganze ist eine Adaption von einer Romanreihe von Jack Carr und das ist jetzt der erste Band, der verfilmt wird von bisher 5 Bänden gibt es, also ist auf jeden Fall Potenzial für weitere Staffeln mit Chris Pratt Action und die Pilotfolge, auch ist auch ganz interessant, ist auch von einem echten Action-Spezialisten gedreht worden, nämlich von Antoine Fuqua, dem Regisseur von Equalizer, Olympus Has Fallen, Shooter, Training Day und Die glorreichen 7, das Remake mit Chris Pratt. Da haben wir wieder die Verbindung.
Das war echt gut. Guck, sag das nicht so komisch.
Aber vielleicht einmal kurz, um euch einen Überblick zu geben, worum es überhaupt geht. Da würde ich jetzt einfach mal aus meiner Synopse vorlesen. Und zwar geht es darum, während eines Einsatzes in Afghanistan geraten der Navy SEAL James Reese, der wird gespielt von Chris Pratt, und seine Einheit in einen Hinterhalt. Und nahezu sein komplettes Team kommt bei dem Vorfall ums Leben. Und als James zurück nach Hause kehrt, sind die genauen Erinnerungen an den Hinterhalt so ein bisschen verschwommen und er wird von Schuldgefühlen zerfressen. Doch plötzlich beginnen Menschen in seinem Umfeld ums Leben zu kommen. Wie sollte es auch anders sein? Und bald muss James erkennen, dass sich dunkle Mächte gegen ihn verschworen haben und viel mehr hinter diesem Anschlag auf seine Einheit steckt als angenommen. Und James ist mitten in eine Verschwörung hineingeraten, die bis in die höchsten Kreise der Regierung führt. Und als er dann die grausame Wahrheit erfährt, was wirklich dahinter steckt, hinter allem beginnt für ihn ein blutiger Rachefeldzug. Und die beteiligten Menschen, die für den Tod seiner Einheit verantwortlich sind, stehen nun auf seiner Abschussliste. Dann kommen wir wieder zum Titel.
Ja, zum Titel zurück. Aber wenn du dunkle Mächte sagst, sind das schon eher dunkle Regierungsmächte als irgendwelche dunklen Horror- oder Fantasy-Mächte, oder?
Denke ich mal. Ich habe bisher nur die erste Folge gesehen, da habe ich die dunklen Mächte noch nicht gesehen. Also die Pilotfolge habe ich gesehen. Aber dunkel ist sie auf jeden Fall auch, die Serie. Also sie ist sehr dunkel.
Okay, okay. Also für mich klingt das schon sehr nach so einem Standard Revenge, irgendwas Thriller mit Verschwörung, Verrat, ein Ex-Soldat, der irgendwie im Alleingang sich durchschlagen muss. Ich denke schon sehr für die Jack Ryan-Zuschauenden von Amazon auch so.
Oder, nur jetzt mit oder Jack Chris Reacher, Pratt. Was ja auch so ein sehr großer Hit war für
Ja, stimmt. Ja.
Amazon. Ist aber, also Reacher hat auf jeden Fall sehr auch auflockernde Momente und Humor. Das hat diese Serie gar nicht. Die ist sehr, sehr ernst, sehr rau und sehr düster. Und sie hat einen sehr, sehr interessanten Cast, den will ich noch kurz erwähnen. Da haben wir halt neben Chris Pratt haben wir auch Taylor Kitsch in einer Hauptrolle. Den kennen wir als John Carter. Constance Wu spielt mit aus Crazy Rich und Hustlers. Patrick Schwarzenegger spielt mit Riley.
Ich habe darauf gewartet, dass du ihn erwähnst. Beim letzten Mal hast du extra darauf bestanden, was wir Patrick Schwarzenegger erwähnen müssen.
Patrick Schwarzenegger spielt mit Riley. Wie heißt sie denn? Cuff? Q?
Q?
Genau. Und auch für Mayans MC-Fans auch interessant, J.D. Pardo, der Hauptdarsteller aus Mayans MC, der spielt auch mit. Und Jay Courtney spielt auch mit, der aus, hieß er Boomerang, oder? In ja, Suicide ja, Squad.
Suicide Squad, genau, genau. Und Gene Triplehorn darfst du bitte nicht vergessen.
Ja, großer Star, eine meiner Lieblings-HBO-Serien, Big Love, die große Mormonen-Serie, da hatte sie auch eine Hauptrolle.
Aber glaubst du, dass jetzt irgendwie Chris Pratt sich so heimlich Amazon verpflichtet hat als Streamingdienst? Nach Tomorrow War war ja auch schon da der große Star als Zugpferd. Und vielleicht gibt's jetzt bald Amazon und Netflix-Stars. Also Ryan Reynolds haben wir dann immer bei Netflix und Chris Pratt immer bei Amazon. Also man kann noch nicht wirklich eine Stichprobe machen, weil er ist ja jetzt das zweite Projekt. Aber trotzdem ist mir aufgefallen, dass er da schon wieder bei Amazon sich rumschreibt.
Vor allem, wenn es jetzt auch schon 5 Romanvorlagen gibt, könnte das so das nächste große Franchise für ihn sein. Jetzt, wo seine Marvel-Zeit so sich dem Ende neigt mit Guardians of the Galaxy 3 und sein Jurassic World-Franchise jetzt auch beendet ist mit ihm, dann hat er jetzt genug Zeit, bei Amazon Action-Serien zu drehen.
Und würdest du sagen, es ist schon eher so eine Sommerserie, wo man den Kopf ausschalten kann nach einer Folge? Oder wird es dann kompliziert, dass man mitdenken muss bei der Verschwörung?
Man muss schon aufpassen.
Okay, okay.
Dann würde ich sagen, springen wir keinen Tag weiter und bleiben beim ersten. Mit einem, jetzt aber großen Blockbuster.
Einem großen Blockbuster bei Netflix, auch am Freitag, dem 1. Juli. Da kommen dann nämlich die letzten 2 Folgen, beziehungsweise Teil 2 von Stranger Things, der 4. Staffel, die jetzt dann auch mal beendet wird. Ich find's eigentlich ganz clever, dass Netflix die so geteilt hat, dass man erstmal die ersten Folgen waren ja schon sehr lang schauen konnte, damit alle auf einem Stand sind und jetzt die letzten 2, wenn vielleicht alle aufgeholt haben, jetzt nochmal kommen, dass man dann nochmal drüber redet. Ich weiß gar nicht, wie viel ich verraten soll, ob jetzt auch Leute zuhören, die vielleicht noch nicht ganz durch sind mit dem ersten Teil von Folge 4. Ich halt's mal ganz allgemein. Also wir hatten unsere ganzen Charaktere, die über den amerikanischen Kontinent verteilt waren. Russland war auch noch jemand, also über die Welt verteilt waren. Und die haben jetzt alle langsam wieder ihren Heimweg angetreten. Und ich vermute ja fast, dass sie eben am Ende irgendwie zusammengeführt werden gegen den großen neuen Bösewicht Vecna, über den wir jetzt schon viel wissen. Wer weiß es, der weiß es. Ich sag mal nichts weiter. Aber da wird jetzt vieles zusammenlaufen, in dieser Figur auch. Russland wird, denke ich, hinter sich gelassen. Wir kommen wieder nach Kalifornien, nach Hawkins, wahrscheinlich vor allem nach Hawkins zurück. Es wurde schon irgendwas von den Serienmachern von einem Gemetzel gesprochen, wo ich dachte, bitte, was, solche Andeutungen könnt ihr doch nicht machen fürs Ende. Aber der Trailer sah schon wieder sehr aufregend aus, dass es da sehr, sehr groß und gewaltig zugeht. Und ich freue mich schon sehr drauf, da doch in andere Dimensionen vorzustoßen, in diese Hawkins-Kopie zum Beispiel, die wir ja schon gesehen haben. Wer schon ein paar Bilder geguckt hat, hat zum Beispiel schon ein paar Spoiler mitbekommen können, dass da Charaktere, die eigentlich in einer Dimension sind, schon wieder zurück in Hawkins sind. Mal gucken, was uns da erwartet. Es wurde ein eventueller Zeitsprung am Ende von Staffel 4 angedeutet, einfach um, glaube ich, die alternden Kinderdarsteller endlich mal wieder an ihr Alter anzupassen. Mal gucken, ob das innerhalb der Handlung oder dann zwischen Staffel 4 und 5 passiert, denn es erwartet uns natürlich auch noch eine 5. Staffel. Aber jetzt kommt erstmal das Staffel 4 Finale mit 2 Folgen und wer denkt, ja, 2 Folgen, die gucke ich mal so schnell weg, der sei gewarnt, denn Folge 8 hat eine Laufzeit von 1 Stunde und 25 Minuten und Folge 9 hat eine Laufzeit von, Achtung, 2 Stunden und 30 Minuten. Dann haben wir unsere 4 Stunden auch voll an diesem Tag und ja, es ist im Prinzip eigentlich wie 2 lange Filme, die dann jetzt das nochmal abschließen werden. Und Max, ich glaube, du freust dich da auch schon ziemlich drauf. Zumindest hast du einen langen Explainer zu Staffel 4 geschrieben, was da alles passiert ist und was man verstanden haben muss. Den lese ich mir bestimmt vorher nochmal durch, um nochmal alles präsent zu haben, bevor ich weitergucke.
Das fand ich auch. Ich hatte mich erst gewundert, warum haben die das denn so gesplittet mit 7 Folgen und 2 Folgen? Aber das hat sich dann innerhalb der Handlung schon sehr gut ergeben, an welchem Punkt dieser Split erfolgt ist, wo man dann wirklich sehr, sehr viele Wendungen hat am Ende und dann mit so einem riesen Cliffhanger entlassen wird in die kurze Pause bis zu den nächsten Folgen. Was ich auch interessant finde, dass du gerade Zeitsprung gesagt hast, da frage ich mich wirklich, ob dann ein bisschen die Showrunner ihre eigenen Regeln brechen, weil sie öfter mal in einem Interview auch erzählt haben, dass dass die Serie niemals eigentlich über das Jahr 1988 hinauskommen darf, weil das Jahr ist, in dem Beetlejuice ins Kino gekommen ist mit Winona Ryder in der Hauptrolle, und das würde das ganze Serienuniversum von Stranger Things kollabieren lassen, wenn die Kinder ins Kino gehen und ihre eigene Mutter auf der Leinwand sehen. Und die überspringen jetzt wahrscheinlich einfach dieses Jahr und niemand spricht mehr über Beetlejuice.
Sie reist in der Zeit zurück und wird Schauspielerin. Das ist die Lösung. Eine alternative Mutter taucht auf. Keine Ahnung. Worüber wir schon mal privat gesprochen hatten, war ja, du glaubst, dass jemand sterben wird, wahrscheinlich. Also es ist ja wirklich ein riesiges Ensemble, was wir inzwischen in Stranger Things haben. Und das ist ganz schön schwer für die Serie, das alles so zu handeln und denen allen was zu tun zu geben. Also zum Beispiel Jonathan hat das Gefühl, kam jetzt schon relativ zu kurz in der 4. Staffel. Will soll endlich mal ein bisschen mehr Aufmerksamkeit kriegen, finde ich. Aber glaubst du, dass jemand sterben wird? Oder ist das nur was, wo du denkst, das wäre jetzt mal notwendig?
Ich bin eher der Meinung, dass es mal notwendig wäre, auch so sehr es natürlich auch wehtut, die Figuren loszulassen, aber das ist einfach so ein riesiges Ensemble und wir brauchen jetzt mal wirklich so eine Fallhöhe, so eine richtige, dass wirklich was auf dem Spiel steht, bevor es in die 5. Staffel, das große Finale geht. Und da wäre natürlich halt so ein großer Charaktertod vorher, so ein großes Ereignis, was die nochmal alle verbündet, die Charaktere. Und ich möchte einfach mal, dass ich auch in der finalen Staffel wirklich dann auch Angst haben muss um andere Figuren, wenn jetzt einer stirbt. Ja. Weil hier hatten wir das in dieser Staffel ja mit Max, mit ihrer Begegnung mit Wegner, wo man eigentlich um sie bangen sollte. Aber man weiß, die Serie traut sich eigentlich nicht, Charaktere sterben zu lassen. Und man hat leider auch in Trailern schon Szenen gesehen, wo sie wieder in anderen Situationen zu sehen wird. Man wusste eigentlich schon, dass sie überlebt. Das hat mich so ein bisschen geärgert, weil das war so ein toller Gänsehautmoment, wo man wirklich dachte, oh, jetzt könnte sie tatsächlich sterben. Aber im Hinterkopf wusste ich, nein, sie wird nicht sterben, sie wird es überleben.
Kate Bush to the rescue.
Genau. Ich hoffe natürlich, dass auch noch mehr Kate Bush-Songs kommen in der zweiten Hälfte jetzt. Dann springen wir zur nächsten Serie.
Immer noch am 1. Juli.
Immer noch am 1. Juli bei Netflix. Wenn euch die 4 Stunden Stranger Things nicht genug sind an Seriencontent für das Wochenende, habt ihr jetzt gleich 42 Folgen und 3 Staffeln Manifest vor euch. Die starten am 1.7. bei Netflix. Das ist eine Mystery-Serie vom US-Sender NBC, der nach 3 Staffeln, die nach 3 Staffeln letztes Jahr abgesetzt wurde von NBC und von Netflix gerettet wurde. Da kommt dann jetzt im Laufe des Jahres eine 4. Staffel mit 20 Folgen wurden bestellt. Und jetzt ist dann die perfekte Gelegenheit, die Serie nachzugucken, weil man jetzt auch die Gewissheit haben kann, dass auch alle Mysterien in dieser Serie nicht mit einem Cliffhanger und einer abgesetzten Serie einem hinterlassen würden, sondern dass es auch alles abgeschlossen werden kann. Ich habe gerade nämlich erst die 2 Staffeln vor ein paar Wochen, die ersten 2 Staffeln bei Prime gesehen. Die gibt's jetzt mittlerweile nicht mehr bei Prime. Und die 3. Staffel gab's leider auch nicht. Deswegen kann ich jetzt direkt mit Staffel 3 weitermachen und freue mich. Ich bin richtig im Manifest-Modus gerade. Vielleicht, falls ihr noch nie was von Manifest gehört habt, so ganz grob beschrieben ist es eine Art The Leftovers Lost Light-Version. Es geht um Flug 828 in der Serie, der fliegt von Jamaika nach New York und gerät in ein heftiges Gewitter. Und bei der Landung in New York werden die Passagiere plötzlich von der NSA in Empfang genommen und erhalten eine erschütternde Botschaft. Denn seit dem Abflug sind über 5 Jahre vergangen und sie alle wurden bereits für tot erklärt. Und für die 191 Menschen an Bord ist aber gar keine Zeit vergangen seit dem Abflug und müssen jetzt damit klarkommen, dass sie 5 Jahre anscheinend irgendwie verschwunden waren oder über 5 Jahre. Klingt ein bisschen nach Marvel, dem Snap.
Infinity War, ja.
Genau, ungefähr so ist das. Und nun müssen diese 828ler einen Weg zurück in den Alltag finden, was sich als äußerst schwierig erweist. Und im Zentrum der Serie steht die Familie Stone. Mit Familienvater Ben, der wird übrigens gespielt von Josh Dallas, a.k.a. Prinz Charming aus Once Upon a Time. Also wenn ihr Once Upon a Time gesehen habt, wisst ihr, wen ich meine.
Daher kam der mir bekannt vor. Ich habe den Trailer gesagt, oh, woher kennst du den?
Genau, der übrigens auch im echten Leben mit der Schneewittchen aus der Serie verheiratet ist, mit Jennifer Goodwin.
Hier erfahrt ihr die Trivia von Max.
Aber kommen wir zurück zum Manifest. Also es geht um Familienvater Ben, der und seine Schwester, die Polizistin Mick, sowie sein kleiner Sohn Cal, die saßen in diesem Flugzeug. Aber seine Ehefrau Grace und Cals Zwillingsschwester Olive, die hatten einen anderen Flug genommen, weil das Flugzeug schon voll war. Und nun muss diese Familie damit klarkommen, vor allem halt Grace und Olive müssen damit klarkommen, dass sie ihre Liebsten, deren Tod sie längst betrauert haben, plötzlich wieder da sind. Aber es kommt noch ein weiterer wichtiger Mystery-Faktor mit ins Spiel, der sehr wichtig ist für Manifest. Und zwar die Zurückgekehrten haben alle telepathische Verbindungen zueinander und erhalten Visionen, sogenannte Berufungen heißen die in der Serie, die ihre Schicksale leiten und vor allem der Polizistin Mick auch bei dem einen oder anderen Fall helfen. Und was Manifest aber gerade so spannend macht, ist so diese Mischung aus Mystery-Anteil und dem Charakterdrama. Deswegen meinte ich auch vorhin so Leftovers, Light, so wie gehen die Menschen plötzlich um, dass andere Menschen nicht mehr da sind. Und mit etwas Unerklärlichem.
Dass deine Zwillingsschwester 5 Jahre älter ist als du.
Ganz genau. Und die Serie erforscht halt so interessante Einzelschicksale, wie Menschen haben kommen nach 5 Jahren plötzlich wieder zurück und ihre Partner haben andere Partner oder Partnerinnen plötzlich.
Castaway, Tom Hanks, ja, ist alles so eine Sachen. Cool, ja. Also mich hast du schon überzeugt, Max. Das klingt schon echt spannend.
Was halt auch spannend ist, zum Beispiel, das wird leider nicht ganz so durchgehend thematisiert, aber am Anfang der Serie, so die Ehefrau Grace zum Beispiel, ist plötzlich hochverschuldet, als ihr Mann wieder zurückkommt, weil die Menschen wurden ja alle für tot erklärt und es haben Lebensversicherungen bezahlt, die jetzt alle ihr Geld wieder zurückhaben wollen. Und das sind so gesellschaftliche Sachen, die mit aufgegriffen werden für diese unerklärbare Rückkehr. So bei einem Teil der Bevölkerung schürt das extrem Hass auf diese Menschen, weil sie sich nicht erklären können, was mit denen passiert ist. Es gibt neue religiöse Bewegungen plötzlich. Also es ist wirklich sehr, sehr spannend, was die Serie da aufmacht. In der ersten Staffel ist das schon so eine typische Network-Fall der Woche, beziehungsweise Berufung der Woche-Serie, aber schon sehr, sehr bingeable. Und in der zweiten Staffel wird das dann Ganze ein bisschen horizontaler in der Erzählung. Also so bestimmte Berufungsmysterien erstrecken sich dann über mehrere Folgen lang und Visionen ergeben dann erst viele Folgen später plötzlich Sinn. Das ist sehr, sehr spannend. Also für Fans von Mystery-Serien könnt ihr euch das auf jeden Fall angucken. Und braucht keine Sorgen haben, dass es alle mit einem Cliffhanger endet und die Serie abgesetzt wird, weil sie wurde ja gerettet von Netflix.
Aber die vierte Staffel kommt dann erst später zu Netflix, ne? Jetzt sind erstmal nur 1 bis 3 da.
Genau, da gab es leider noch kein genaues Startdatum. Das ist dann wahrscheinlich so ein bisschen wie bei Cobra Kai, aber die wurde ja nicht gerettet, klar. Aber so
aber ähnlich. Aber man muss ja jetzt erstmal, wenn man sie zum Beispiel wie ich noch nicht kennt, entdecken und kann dann sich vielleicht noch auf Staffel 4 freuen. Das ist doch auch was Schönes.
Also ich hatte irgendwo mal gelesen, dass es so im Winter wahrscheinlich kommt, die vierte Staffel. Hat man jetzt ein bisschen Zeit, die 3 Staffeln sich anzugucken.
Wie viel Folgen haben die 3 Staffeln?
Also insgesamt sind 42 Folgen, die erste Staffel hat 16 und die zweite und dritte Staffel haben jeweils 13 Folgen. Also ist jetzt keine Network-Serie mit 24 Folgen.
Ich hatte schon 22 oder so befürchtet. Okay, na, das könnte ich schaffen. Ja, ich mag auch diese das ist auf eine menschliche Ebene heruntergebrochene von so Mystery-Serien wie, hast du ja schon gesagt, Leftovers. Ich habe gerade auch noch an Flash Forward gedacht, die mochte ich auch damals sehr mit diesen Visionen in die Zukunft haben und damit umgehen müssen. Ja, cool. Okay, kommt auf die Liste. Schaue ich auf jeden Fall mal rein. Danke für die Empfehlung, Max.
Bin ich sehr gespannt auf deine Meinung dann.
Ja.
Springen wir aber endlich weiter. Und zwar
endlich ein neues Datum.
6.7., 6. Juli. Da bleiben wir aber bei Netflix, Esther. Was hast du mitgebracht?
Genau, am 6. Juli startet bei Netflix King of Stonks. Ein sehr interessanter Titel für eine Serie. Bei uns in der Redaktion heißt es eigentlich nur das deutsche Wolf of Wall Street. Weil da in diese Finanzwelt geht und es ist vor allem, was es besonders interessant macht, von den Machern von How to Sell Drugs Online Fast, also Philipp Kessbohrer und Matthias Murmann. Und wenn man sich den Trailer anguckt, dann sieht man auch schon, dass es schon eine ähnliche Machbart ist, so spritzig, verspielt, springend, jugendlich frisch quasi, aber schon so ein bisschen älter noch, weil jetzt die nächste Stufe ist, weil die Hauptfigur ist jetzt kein Jugendlicher mehr, sondern ein junger Erwachsener namens Felix Armand, keine Ahnung, der ist Programmierer und will seine Firma Cable Cash AG zum Erfolg führen. und merkt dann ziemlich schnell, dass er sich dafür die Hände schmutzig machen will, muss, man weiß es noch nicht, um ja mit dem Börsengang seines mittelständischen Unternehmens richtig viel Profit zu machen. Also der will da hoch hinaus und geht dann halt auch über, ja, ich weiß nicht, ob über Leichen, aber über moralische Grenzen hinweg. Und da kommen dann auch so Themen wie Internetpornografie, getäuschte Anleger und weitere Skandale hinzu. Dann hat er noch so einen wahnwitzigen Chef, der anscheinend so ein bisschen zur Mentorfigur wird in Sachen, du musst nicht alles so legal ernst nehmen. Und ja, gerät er in so einen Strudel von Betrügereien und Kriminalität und dass irgendwie alle gegeneinander ausgespielt werden. Ja, ich weiß nicht, ob das wirklich so an der Börse ist, dass da irgendwie Missbrauch und Menschenhandel und Geldwäsche und sowas alles an der Tagesordnung sind, so Doppelmoral und Größenwahn, aber das ist auf jeden Fall der Kern der Serie so ein bisschen. Und es basiert genau wie How to Sell Drugs Online Fast wieder auf einer wahren Geschichte, einem großen deutschen Wirtschaftsskandal, der beschrieben wird mit vom Programmierer zum größten Betrüger der deutschen Nachkriegsgeschichte. Das fasst also die Serie King of Stonks zusammen, oder ja. Da werde ich auf jeden Fall mal reingucken, weil ich tatsächlich How to Sell Drugs Online Fast einfach von der Machart auch sehr, sehr ansprechend fand, obwohl ich am Anfang dachte, Thema ist jetzt erstmal, ja, ein Jugendlicher, der Drogen verkauft, nicht so interessant, aber vielleicht können sie mir da auch die Börse schmackhaft machen. Mal gucken.
Ich möchte, dass Jonathan Frakes auftritt und mir irgendwas erklärt, wie die Börse funktioniert. Das erwarte Bitte. Ich von dieser Serie.
Mal gucken, ob sie den zurückholen. Das ist ja eigentlich ein Trick, den man nur einmal bringen kann, so als Gag. Ja. Mal gucken. Vielleicht holen sie jemand anderen für dich, von dem du dann überrascht bist, Max. Ist das was du dir anguckst, oder ist das noch auf der Mal-Sehen-Liste bei dir?
Das auf der Mal-Sehen-Liste, weil so viel gerade startet, aber ich habe schon Bock auf die Serie, weil ich auch diesen Stil von How to Sell Drugs Online Fast sehr cool fand. Das ist einfach so in die Fresse-Stil. Einfach irgendwelche Bilder auf einen einschlagen.
Bin ich auch gespannt, ob sie da an den Erfolg anknüpfen können von ihrer vorigen Serie. Genau. Das startet also am 6.7. King of Stonks bei Netflix. Und damit übergebe ich wieder an dich am 8.7. Was startet denn da bei, und auch noch bei Netflix, Max?
Ja, da ist die längste Nacht bei Netflix.
Das stimmt nicht. Die ist doch im Dezember am 21.
So heißt zumindest der Serientitel. Das wird eine lange Nacht, wenn ihr sie durchbinscht, die Serie. Das ist nämlich eine neue spanische Thriller-Serie, die, glaube ich, ziemlich spannend für Haus des Geldes-Fans ist, wenn ihr jetzt nicht Haus des Geldes Korea gerade guckt. Und das Ganze sind nur 6 Folgen. Ich halte es jetzt mal kurz und gebe kurz einen Einblick in die Synopse von der Serie. Es wird eine sehr lange Nacht in der Strafanstalt Monte Barqua. Bei Einbruch der Dunkelheit umzingeln bewaffnete Männer plötzlich das Gefängnis. Jegliche Kommunikation nach außen wurde gekappt. Aber was ist das Ziel dieser Belagerung? Die Männer wollen, dass ihnen der Häftling Simon Lago, ein gefährlicher Serienkiller, ausgehändigt wird. Doch der Gefängnisdirektor Hugo will den Insassen, oder Hugo? Ja, mal gucken. Will den Insassen nicht so einfach ausliefern und ist bereit, sich gegen die Angreifer zur Wehr zu setzen, um eine Chance gegen die bewaffneten Männer zu haben. Aber ruft Hugo, nicht nur seine ihm unterstellten Offiziere, sondern auch die Insassen der Strafanstalt zum Widerstand auf. Und die Situation hätte leicht geklärt werden können, doch nun steht für beide Parteien eine lange Nacht voller Gewalt bevor. Das klingt auf jeden Fall ziemlich actionreich. Auch den Trailer, da hatte ich schon mal reingeschaut. Das sieht schon hart aus. Also da kann man sich auf jeden Fall auf Action, Thriller und Spannung freuen, glaube ich, was auch für Haus des Geldes-Fans ganz spannend sein kann.
Ja, der spanische Haus des Geldes-Vibe kam da für mich auf jeden Fall auch mit. Und wenn man das jetzt kombiniert damit, wenn man wie ich zum Beispiel Gefängnisserien mag, ich weiß nicht warum, dieses Kammerspiel, ich bin eingeschlossen, will hier raus, aber alle drehen am Rad, so Prison Break, Oz, Orange is the New Black, das packt mich schon jedes Mal wieder. Da bin ich sehr gespannt, was das wird.
Und ich frage mich auch, ob's da irgendwie nochmal, wenn man jetzt Haus des Geldes im Hinterkopf hat, gibt's da noch irgendwie einen genialen Plan, hat vielleicht dieser Serienkiller das Ganze eingefädelt, um vielleicht entkommen zu können? Oder was steckt dahinter? Was wollen die? Warum wollen die an diesen Serienkiller, dass der ausgeliefert wird? Das sind Fragen, die ich mir schon stelle.
Ja. Wir werden es herausfinden. Am 8.7. bei Netflix in der längsten Nacht.
Genau, aber es sind nur 6 Folgen. Von daher ist es schon mal keine sehr lange Serie. Das spricht schon mal dafür, dass es ein snackable Action-Thriller-Binge sein könnte.
Wenn die Folgen so lang wie Haus des Geldes Korea sind, dann wird es trotzdem eine lange Serie. Aber das wissen wir noch nicht, oder? Nee, ich glaube auch nicht. Die frischen Serien, die dürfen sich sowas noch nicht leisten, so super lange Folgen zu machen. Das schreckt ja dann die Zuschauenden ab.
Genau, und nach ganz viel Adrenalin haben wir jetzt auch was für die Lachmuskeln am 8.7., Esther.
Ja, nochmal am 8.7. und nochmal bei Netflix. Also Netflix haut echt diesen Sommer Sachen eins nach dem anderen raus. Startet Boo Bitch, das ist der Titel, also B-O-O, Bitch geschrieben. Das sind sechs kurze wahrscheinlich, nehme ich mal an, Episoden. Acht Comedy-Episoden. Und es geht um zwei Highschool-Schülerinnen. Erica Wu ist so die Hauptfigur und ihre beste Freundin Gia. Und die wollen vor dem Abschluss noch mal einen drauf machen, weil sie bisher nämlich eher brave Mädchen waren und aber dann dadurch natürlich nicht die Aufmerksamkeit bekommen haben, die sie vielleicht gern gehabt hätten von gewissen heißen Typen in ihrem Jahrgang oder so. Und ja, dann gibt's noch eine Rivalin, die das natürlich alles vereiteln will, dass sie jetzt mal noch mal durchstarten und natürlich ein Love Interest, auf den sie ein Auge geworfen haben. Aber von dieser vielleicht schon bekannten Situation weicht die Serie dann insofern ab, dass eine von beiden stirbt. In diesem Versuch, wir machen mal richtig einen drauf. Und jetzt muss die andere irgendwie für ihre BFF das bestmögliche Leben mitleben. Und diese Serie spielt so ein bisschen mit diesem Unfinished Business-Gedanken, also dieses, dass die eine ist dann als Geist quasi immer an der Seite der anderen und will dann quasi Sachen erleben und kann aber irgendwie auch Dinge anscheinend noch anfassen, so wie es im Trailer aussah. Ich weiß noch nicht genau, wie die Regeln dieser Geisterwelt funktionieren.
Ich habe diesen Trailer nicht verstanden. Das sah für mich auch aus, als ob andere Menschen sie noch sehen können, aber sie sagt, sie ist ein Geist. Das wirkt alles sehr verwirrend für mich.
Ja, und ich weiß auch nicht, warum ein totes Reh auf dem Plakat drauf ist. Ob das die Todesursache irgendwie ist. Also es ist alles noch ein bisschen verquer, aber irgendwie auch lustig, witzig. Man sieht dann im Trailer zum Beispiel, wie sie erstmal die okkulten Goth-Kids kontaktieren. Wahrscheinlich so um den Einstand irgendwie ins Leben, wir müssen wieder Kontakt aufnehmen, zu haben. Für mich sieht es ein bisschen aus wie der Film Booksmart, den ich sehr mochte, aber mit einem übernatürlichen Twist. Und den Star, den ihr wahrscheinlich als Netflix-Fans kennt, das ist Lana Condor, die natürlich in der To All the Boys-Reihe die Hauptdarstellerin gespielt hatte. Also die kehrt da jetzt wieder zu Netflix zurück. Vielleicht baut der Netflix da wieder das eigene Star-System aus, wer weiß. Und die andere kam mir auch bekannt vor, musste ich aber nachgucken, die beste Freundin Gia spielt. Das ist nämlich Zoe Margaret Coletti und die hat, wenn ihr Fear the Walking Dead guckt, Dakota gespielt. Und da dachte ich, okay, im Trailer war sie mir sympathisch, im Fear the Walking Dead war sie mir total unsympathisch. Bin mal gespannt, was sie jetzt da draus machen. Und geschöpft wurde diese Serie von Erin Ehrlich, die zum Beispiel bei Crazy Ex-Girlfriend mitgeschrieben hat. Und ich glaube, das könnte ein lustiger Spaß werden, wenn sie was Abgedrehtes draus machen, was man bisher noch nicht gesehen hat. Also ich schaue da bestimmt mal rein.
So eine schöne Sommerserie, glaube ich auch.
Ja, ja. Das ist also Boo Bitch am 7. Juli bei Netflix.
Nicht am 8.?
Oh, ja, am 8. Juli. Zahlen lesen ist schwer. dann mach doch gleich weiter mit dem 8. Juli, was dann noch so kommt an diesem Tag, Max.
Genau, jetzt wird's wieder düster. Noch eine Knastserie, noch eine Gefängnis-Thriller-Serie, auch am 8.7., aber bei Apple TV Plus. Und die heißt In With The Devil, beziehungsweise Originaltitel ist Blackbird. Verstehe einer, warum?
Ich weiß, warum. Ich habe extra nachrecherchiert, weil ich mich auch gewundert habe, warum sie jetzt aus Blackbird In With The Devil machen. Und die Vorlage von, diese Sachbuchvorlage, die heißt nämlich In With The Devil, A Fallen Hero, A Serial Killer and A Dangerous Bargain for Redemption von James Keane, falls ihr das lesen wollt.
Genau, und das ist eine Gefängnis-Psychothriller-Miniserie mit Taron Egerton in der Hauptrolle, der Kingsman und Rocketman-Star.
Also erste Serienrolle, oder, bei ihm?
Ich glaube ja. Auf jeden Fall so in der Hauptrolle, die er anführt. Ja. Und auch sehr interessant, Paul Waterhouser spielt auch eine Hauptrolle. Den kennen die meisten sicher als Stingray aus Cobra Kai.
Stimmt. Das ist interessant, dass du das jetzt sagst. Ich habe zuerst bei ihm an Filme gedacht. Sowas wie I, Tonya, Richard Jewell, Cruella. Da hat er schon auch immer interessante Rollen gehabt. Also der sucht sich gute Projekte raus.
Genau, und im Zentrum der Serie geht's um den von Taron Egerton gespielten Jimmy Keane. Das ist ein verurteilter Ex-Highschool-Football-Star und Polizistensohn, der gerade eine Haftstrafe von 10 Jahren absitzt. Aber eines Tages bekommt er die einmalige Chance, seine Haftzeit zu verkürzen. Dafür soll er in einen Hochsicherheitstrakt für geisteskranke Straftäter eingeschleust werden und sich dort mit dem mutmaßlichen Serienmörder Larry Hall, der dann von Paul Walter Hauser gespielt wird, anfreunden und soll ihm dabei nicht nur ein Geständnis entlocken, sondern auch herausfinden, wo die Leichen von dessen weiblichen Opfern vergraben sind. Weil es ist so ein Spiel auf Zeit für Jimmy, weil dieser mutmaßliche Serienmörder ein Berufungsverfahren kurz bevorsteht für ihn und hat dadurch eine Möglichkeit auf baldige Freilassung, wenn die Polizei ihm nicht nachweisen kann, dass er wirklich diese Frauen getötet haben und sie die Leichen finden. Bald steht Jimmy dann noch vor einem weiteren Rätsel, ob dieser psychisch kranke Mörder überhaupt die Wahrheit erzählt oder vertraut er seinem neuen Knastkumpel nur eine ausgedachte Geschichte an. Das ist so ein interessantes Spiel und entwickelt wurde die Serie, die basiert natürlich auf einer wahren Geschichte, auf diesem autobiografischen Roman, den du schon vorhin erwähnt hattest, Esther, von James Keen und wurde geschrieben und entwickelt jetzt von Dennis Lehan. Das ist ein sehr bekannter Romanautor, der hat geschrieben Shutter Island, Gone Baby Gone, Mystic River, also viele Sachen, die auch schon verfilmt wurden. Genau, und jetzt diese Serie, und ich hoffe ja, dass das Ganze so ein bisschen in die Richtung von Mindhunter geht, dass man so in diese Psyche einstaucht. Ist das wirklich ein Serienmörder? Ist das einfach nur ein sehr gestörter Mensch, der sich irgendwelche Taten von jemand anderem zu eigen macht? Und auch sehr interessant in der Serie oder in der Serie zu sehen ist der im Mai verstorbene Schauspieler Ray Liotta, der spielt dann noch mal eine kleine Nebenrolle in der Serie. Das ist seine letzte Serienrolle. Da spielt er den Vater von Jimmy Keen. Ja. Genau. Und das Ganze sind 6 Folgen. 2 sind dann zum Start da am 8.7. und die restlichen 4 Folgen gibt's dann wöchentlich zu sehen. Genau.
Ich finde es immer total spannend, wenn sich eine Serie oder auch ein Film einen wirklichen Schriftsteller als Drehbuchautor ranholt, der dann aber nicht sein eigenes Werk verfilmt, sondern was von jemand anderen. Also das haben wir bei Stephen King ja auch häufig, dass dann irgendwelche, also zum Beispiel The Outsider wurde von was Stephen King adaptiert oder Nick Hornby adaptierte irgendwelche fremden Bücher wie Brooklyn oder Wild, obwohl er eigentlich ganz andere Sachen geschrieben hat. Ich frage mich immer, welcher Gedanke dahinter ist, ob die wirklich einfach auch gut Drehbuchautoren sind oder ob da eine gewisse geschichtliche Erzählung dann irgendwie durchscheint. Ja, aber dass sie jetzt einfach einen anderen Dennis Lehane als großen Krimi-Autor geholt haben, um jetzt eine andere Krimi- oder Thriller-Serie zu schaffen, finde ich spannend. Nur mal so als Einwurf von der Seite.
Ist es bei dir auf der Watchlist schon gelandet oder musst du noch überzeugt werden?
Nee, das, ich habe ja schon vorhin gesagt, Gefängnisserien, da gucke ich immer erstmal rein. Mit Taron Egerton ist auch spannend.
Bin ja gespannt, ob das jetzt so wirklich so ein Überlebenskampf für ihn wird, wenn er jetzt in diesem Hochsicherheitstrakt dort zwischen den ganzen Serienkillern sich befindet, wie er sich da durchmogelt. Mal gucken. Bin ich sehr gespannt drauf auf die Serie. Dann starten wir mit der nächsten Serie am 10. Juli bei einem kleineren Streamingdienst, Esther.
Ja, bei Stars Play, also ihr kennt das wahrscheinlich schon, das ist dann dieser Zusatzchannel, den man zum Beispiel bei Amazon noch dazu abonnieren kann, aber auch woanders, wo dann die Ferien-Episoden wöchentlich kommen. Das sind insgesamt 8 Stück à 45 Minuten und die Serie heißt The Girl from Plainville, die da am 10. Juli startet. Wie erkläre ich das am besten, worum es geht? Also es gibt einen jungen Mann namens Conrad Roy und der begeht gleich in der ersten Folge Selbstmord oder es sieht so aus, als wenn er Selbstmord begeht. Und es sieht außerdem so aus, als wäre er von seiner Freundin Michelle Carter dazu per Textnachrichten angestachelt worden. Oder man kann das nicht so richtig deuten und dann kommt es zum Gerichtsprozess. Und ja, es wird so ein bisschen dann aufgerollt, was war eigentlich diese Beziehung zwischen den beiden? Warum kannten zum Beispiel seine Eltern seine Freundin nicht? Was hatte sie dafür für Intentionen oder was war das für eine Verhältnis, was die eigentlich hatten? War das so eine Romeo und Julia-Geschichte, wo sie einen Rückzieher gemacht hat oder steckt mehr dahinter? Und ich habe mir die erste Folge auch schon mal ansehen können und fand die Grundsituation schon interessant. Ich bin noch nicht ganz sicher, ob ich weitergucken will, weil es einfach zu viele andere Serien in dem Monat noch gibt. Aber dass es natürlich auch auf einer wahren Geschichte basiert, macht es dann noch mal ein bisschen durchschlagkräftiger. Denn Michelle Carters sogenannter Texting-Suicide, der war dann tatsächlich auch in den Medien und groß vor Gericht. Sie wurde dann auch verurteilt, aber jetzt mit einem anderen Urteil, als man vielleicht denken könnte. Und wir haben außerdem Elle Fanning in der Hauptrolle, die ich auch immer ganz gerne ansehe. Die hat ja so was Unschuldiges an sich, aber das könnte natürlich auch eine völlige Querbesetzung sein, dass man sagt ja, was verhofft sich diese junge Frau davon, dass sie jetzt auch nach dem Tod dieses jungen Mannes sich in die, zum Beispiel ins Leben der Familie drängt und da irgendwie Anteil nehmen will und Aufmerksamkeit vielleicht will, man weiß es nicht. Und ansonsten an Schauspielern kenne ich auch noch natürlich Chloe Sevigny, die die Mutter des toten Jungen spielt. Sie war auch sehr stark schon in der ersten Folge. Und ja, wenn ihr euch so für so True-Crime-Sachen, die dann im Spielfilm-Serienformat quasi adaptiert werden, interessiert, dann ist das bestimmt einen Blick wert. Max, yay oder nay zu The Girl from Plainville?
Bei mir leider nay.
Ja, ja.
Fällt, glaube ich, hinten runter. So viele True-Crime-Serien auch in letzter Zeit gesehen, brauche ich, glaube ich, nicht.
Ja.
Aber ich will es jetzt niemandem absprechen. Also es gibt bestimmt Grund zur Freude. Und vor allem halt Elle Fanning in der Hauptrolle ist natürlich auch sehr cool. Die wird auch in vielen Kritiken immer gelobt von der Story, dass über die Serie, dass sie da wirklich so ein Highlight ist.
Okay. Also entscheidet es selbst. Ihr wisst ja jetzt, worum es geht. Am 10.7. bei Stars Play geht's los.
Und damit kommen wir zum 14.7. Ja. Und das ist eine Serie, die definitiv auf meiner Watchlist steht, auf die ich mich sehr freue. Und zwar Resident Evil bei Netflix. Das ist die bereits 8. Live-Action Resident Evil, das 8. Live-Action-Projekt von Resident Evil, basiert auf der erfolgreichen Videospielreihe, beziehungsweise auch die zweite Serie, die es schon gibt, nach der Animationsserie Infinite Darkness, aber es ist die erste Live-Action-Serie, die kommt jetzt bei Netflix. Was auch besonders interessant ist, die soll auch im Kanon der Spiele sein und spielt zeitlich halt nach den Spielen. Bin ich sehr interessant, sehr gespannt, wie die Serie das umsetzt. Die Verbindung zu den Spielen. Showrunner der Serie ist auch sehr interessant, ist Andrew Depp. Der war lange Zeit Co-Showrunner bei Supernatural. Also für Supernatural-Fans vielleicht auch ganz spannend. Und die Serie spielt auf zwei Hauptzeitebenen. Einmal 2022 und einmal, ich glaube, 2038. Das ist noch nicht so ganz klar rauszulesen aus dem Trailer. Und in der ersten Zeitebene folgen wir den Schwestern Billy und Jade Wesker, die aus ihrem gewohnten Umfeld gerissen werden, als ihr Vater Dr. Albert Wesker, eine sehr bekannte Figur im Resident Evil Kosmos, und der bekommt eine hochrangige Position im Unternehmen der Umbrella Corporation und muss jetzt mit seinen Töchtern in die Planstadt New Raccoon City ziehen. Und hier entdecken die beiden Schwestern dann dunkle Geheimnisse über ihre eigene rätselhafte Herkunft und die früheren Machenschaften der Umbrella Corporation. Weil wenn man andere Resident Evil Filme schon mal gesehen hat oder die Spiele kennt, weiß man, Umbrella hat einige Leichen im Keller. Und alles andere wäre auch eine Überraschung, werden auch noch in New Raccoon City gefährliche Experimente durchgeführt, beziehungsweise soll ein Wundermedikament hergestellt werden, das allerdings ein gewisses T-Virus beinhaltet, was Menschen in Monster und Zombies verwandelt.
Das kennen wir da schon.
Genau, und diese Experimente, das sieht man auch im Trailer, Spoiler, gehen nicht gut aus, denn in der zweiten Zeitebene, in der Gegenwart, beziehungsweise der Zukunft, befinden wir uns mitten in der Postapokalypse. Nur noch 15 Millionen Menschen leben auf der Erde und circa 6 Milliarden vom T-Virus infizierte Zombies und andere Monster. Und in dieser Welt kämpft dann die erwachsene Jade um ihr Überleben und wird von der Umbrella Corporation gejagt. Das sind so die zwei Haupthandlungsstränge der Serie. Und ich bin sehr gespannt, wie die Serie jetzt wirklich dann mit den Spielen verknüpft ist, wie sie diese beiden Handlungsstränge möglichst spannend miteinander verknüpft und auch was das ganze Rätsel ist, wie sie Serie erklären will, dass Dr. Albert Wesker wieder lebt und vollkommen anders aussieht als in den Videospielen, weil er dort eigentlich schon lange tot ist. Der wird
ein
in
Hologramm
der
ist aber nicht.
Nein, ist er nicht. Gespielt wird er in der Serie übrigens von Lance Reddick, den kennen viele aus den John Wick-Filmen oder Serienfans kennen ihn aus Fringe, da hat er eine große Rolle gehabt. Der hat in Bosch mitgespielt, in The Wire hat er mitgespielt.
Ich glaube, er hat überall mitgespielt, ne? Lance Reddick ist so ein Gesicht, was man immer als Serienfan auch schon mal gesehen hat.
Ja. Und ich hatte eigentlich sehr große Bedenken vor der Serie, aber jetzt habe ich die Trailer gesehen, die sehen halt wirklich gut aus, leider. Also es sieht schon sehr episch, düster, auch sehr gory aus, also richtig Action-Horror, den einen dort erwartet, bin ich mittlerweile sehr gehypt. Also freue ich mich drauf, bin sehr gespannt.
Also die Monster sprechen mich an und ich habe auch alle Resident Evil-Filme gesehen, aber die Spiele nicht gespielt. Was glaubst du, wie viel Vorwissen man da so braucht, um da einsteigen zu können oder um da Freude dran zu finden?
Also ich denke mal, dass das schon eine eigenständige Story ist und wahrscheinlich einfach eher so Verweise drauf machen. Ach übrigens, hier gab es mal Raccoon City und da gab es Umbrella Corp, die Umbrella Corporation. Oder hey, dieser Albert Wesker ist gar nicht der echte vielleicht, man weiß es nicht. Also ich denke mal, dass das eher so Verweise für die Fans sind, aber ich denke schon, dass sie selbst funktionieren wird.
Okay, okay. Und du sagst, es sind 8 Folgen von so ungefähr 60 Minuten, glaube ich, habe ich irgendwo
gelesen? Denke ich mal, ja.
Okay, hat man ein bisschen mit zu tun, aber kann man sich auch Zeit lassen.
Und ich meine, die Erwartungshaltung an Resident Evil Live-Action-Projekte sind halt auch nicht mehr so groß jetzt in letzter Zeit.
Nach von dem letzten Film, also da sind meine Erwartungen ja irgendwo ganz weit unten.
Obwohl ich die Inszenierung ganz cool fand, diesen Stil mit den aber darüber sprechen wir jetzt nicht, über Resident Evil. Welcome to Raccoon City. Übrigens interessant, die erste Folge der Serie heißt Welcome to New Raccoon City.
Vielleicht ein heimliches Spin-off oder Sequel oder was auch immer.
Genau, damit haben wir Resident Evil, der große Sommer-Action-Horror-Blockbuster bei Netflix, und kommen jetzt zu einer kleineren, aber feinen Serie, und zwar Better Things Staffel 5 bei Magenta TV. Die startet auch am 14. Juli und da haben wir eine Sprachnachricht zu bekommen von Matthias.
Großer Better Things-Fan.
Hallo, hier ist der Matthias. Ich habe euch mal wieder einen Serientipp mitgebracht, denn im Juli startet jetzt die allerletzte Staffel von Better Things auf Magenta TV. Das ist eine Comedy-Drama-Serie, also eine Dramedy im Endeffekt, mit Pamela Adlon in der Hauptrolle, die jetzt schon ein paar Jahre auf dem US-Sender FX läuft und da Anfang des Jahres ihr Finale gefunden hat. Und jetzt kommen die letzten 10 Episoden zu uns nach Deutschland. Und falls ihr nicht wisst, um was es da geht, erzähle ich euch das ganz kurz. Pamela Adlon spielt Sam Fox. Das ist eine Schauspielerin, die mehr oder weniger erfolgreich in Los Angeles lebt und 3 Töchter hat, die sich in unterschiedlichen Altersstufen befinden. Und dadurch kommt natürlich noch ein großer Coming-of-Age-Aspekt in die Serie hinein. Die 5. Figur, die noch wichtig ist, wäre die Mutter von Sam. Also das sind dann so 3 Generationen abgebildet und alle diese Generationen befinden sich auf der Suche nach ihrer eigenen Identität, nach dem, was sie an ihrem Punkt in ihrem Leben herausfinden wollen, erreichen wollen, werden natürlich damit konfrontiert, was alles nicht so geil gerade läuft in ihrem Leben. Also es ist eine Serie, die sehr viel auf diese Familie blickt, auf die persönlichen Beziehungen untereinander. Im Endeffekt gibt es in jeder Folge einen großen Streit und es fließen Tränen, aber es gibt eben auch Momente voller Versöhnung und Empathie. Also es ist wirklich sehr, sehr schön, wie sich die Serie emotional diesen Figuren annähert und ihnen dann Raum gibt, sich zu entfalten in ganz unterschiedlichen Situationen. Also ich habe die Serie irgendwie abgespeichert als Comfort-Serie, weil sie geht da auf diesen Los Angeles, alles ist sonnig, so ein gemütlicher Nachmittag-Vibe. Gleichzeitig kann sie aber auch sehr traurig sein, führt uns durch so bizarre Situationen, wo man sich selbst manchmal als Alien wenn man das irgendwie beobachtet und sich fragt, Moment, wo bin ich denn da jetzt hinein geraten? Und dann gleichzeitig die Serie aber auch wirklich so, so nah bei den Figuren, dass alles sehr verständlich wirkt. Also diese Familie, die Fox-Familie, ist mir sehr ans Herz gewachsen in den letzten Jahren und ich bin ein bisschen traurig, dass das jetzt die letzte Staffel ist, weil irgendwie hat sich Better Things sehr, sehr gut immer angefühlt, dass das eine der Serien war, die nie groß irgendwie diskutiert wird, obwohl sie wirklich exzellent ist, sondern eher so dieser kleine, weiß nicht, kleine Comfort-Traum, der da so ums Eck kommt und dich 10 Folgen lang einmal eine komplette emotionale Achterbahn erleben lässt. Die endet jetzt. 14.07. Startet sie die letzte Staffel von Better Things auf Magenta TV.
Ja, danke dir, Matthias, für den kleinen Better Things Hype kann ich voll und ganz nachvollziehen. Ich bin auch großer Fan von Sam Fox und ihren Kindern Max, Frankie und Duke. Und das waren jetzt 2 Jahre Wartezeit, bis es jetzt die nächste Staffel gibt. Genau, die 5. Staffel mit 10 abschließenden Folgen. Und wie Matthias schon sagt, eine ziemlich wholesome Serie. Also du bist wirklich Teil dieser sehr authentischen Familie, gehst mit ihnen durch Höhen und Tiefen und vielleicht noch ein paar interessante Infos zu Staffel 5, was euch darin erwartet. Falls ihr schon Better Things kennt, sind jetzt auch keine Spoiler, wenn ihr die Serie noch nicht gesehen habt, aber es ist einfach interessant, worum es so geht in der 5. Staffel. Wir haben zum Beispiel einmal Tochter Max, die ist ausgezogen zu Hause und muss nun lernen, auf eigenen Beinen zu stehen. Frankies Gender-Identität als non-binäre Person spielt eine wichtige Rolle in der letzten Staffel, was Mutter Sam vor einige Herausforderungen stellt. Duke gerät in eine Lebenskrise, weil sie ihren Platz im Leben noch nicht kennt. Und für Sam, die von Pamela Adlon gespielt wird, die geht beruflich neue Wege in der letzten Staffel, wird als Regisseurin tätig und muss jetzt für sich herausfinden, wie der nächste Abschnitt ihres Lebens aussehen soll, wenn ihre Kinder, die nun zu erwachsenen Personen heranreifen, alle das Haus verlassen. Essen spielt übrigens auch eine sehr wichtige Rolle in der Serie oder in der letzten Staffel auch. Da habe ich schon ein bisschen was gesehen, weil Essen bringt immer so die Familie und Freunde zusammen. Das sind ja immer so Slice-of-Life-Einblicke so in dieses Leben dieser Familie. Und da gibt's eine wirkliche Highlight-Folge, die Sam kocht Borscht. Mehr will ich dazu nicht sagen. Das ist eine ganz, ganz großartige Folge. Und auch ein sehr toller Running Gag in der 5. Staffel ist zum Beispiel, dass die Kinder zu ihrer Mutter immer sagen, okay, Boomer. Und Sam wütend, sehr wütend darauf reagiert und sagt, sie gehört zur Generation X. Das ist auch so ein Running Gag, der sich da durchzieht. Ja, also da gibt's nochmal sehr viel zu lachen und auch ein paar Tränchen zu vergießen zum Ende. Und was vielleicht auch noch erwähnenswert ist, was vielleicht noch nicht so ganz durchgekommen ist, dass die Serie ist wirklich toll und kreativ inszeniert. Pamela Adlon hat auch die meisten Folgen selber Regie geführt von der Serie und hebt das Ganze wirklich nochmal auf so ein neues Level, was das wirklich zu so einem Serienkunstwerk macht, diese Serie. Also die sollte jeder Serienfan gesehen haben, würde ich sagen. Und ab 14.07. könnt ihr jetzt die komplette Serie mit allen 52 Folgen insgesamt dann auch bingen, wenn die letzte Staffel da ist.
Ich muss zugeben, für mich war die noch ein bisschen auch immer so unterm Radar geflogen. Ich habe auch durch Matthias, glaube ich, zum ersten Mal davon gehört, dass er die so toll fand. Und als ich mir den Trailer angeguckt habe, dachte ich, eigentlich ist das auch voll meine Kragenweite. So viel Humor, der so mit so Alltagssituationen spielt, aber dann doch auch ein bisschen Tiefe drin. Und ich glaube, ich werde da jetzt auch mal reingucken. Das ist echt interessant. Da, es gibt so viele Serien, die ich gucken will.
Und es sind nur 52 Folgen.
Aber immerhin halbstündige Folgen. Genau, oder noch genau. Kürzer, ja.
Genau, okay. Das ist Better Things Staffel 5 bei Magenta TV ab dem 14.07. Und damit springen wir zur nächsten Serie am 15. Juli bei Amazon Prime Video. Da gibt's was zu lachen, Esther.
Ja, und zwar gibt's da was zu lachen beim One Mic Stand? Wie spricht
One
man
Mic
das
Stand.
Aus? One Mic Stand. Ach ja, jetzt ergibt alles Sinn. One Mic Stand, also das ist eine neue Comedy-Show von Amazon und ich glaube, die ist ziemlich offensichtlich auf LOL-Fans zugeschnitten, weil dann natürlich auch wieder viele deutsche Comedy-Talente vor die Kamera treten. Insgesamt soll es 5 Folgen geben. Das ursprüngliche Vorbild ist ein indisches One Mic Stand, was 2019 anlief und man guckt sich ja international gerne mal so ein paar Shows ab, ob die vielleicht auch im eigenen Land funktionieren und das wird jetzt bei Amazon ausgetestet. Moderator ist der Comedian Teddy Technobrand, den kennt ihr bestimmt aus der ersten Staffel LOL, wenn ihr die gesehen habt. Und der holt sich jetzt Prominente aus allen möglichen Branchen, also Sport, Politik, Film, Musik, Influencer, Hauptsache sind irgendwie berühmt vor die Kamera und will sie zu Stand-up-Comedians ausbilden. Was erstmal ein witziges Konzept ist, weil diese Prominenten, die haben an sich jetzt von Anfang an nichts mit Comedy unbedingt am Hut. Und da haben wir dann 5 prominente Gäste, die halt ausgebildet werden sollen zu Comedians auf der Bühne, nämlich Lorena Ray, Motsi Mabuse, Farih Yardin, Christoph Kramer und Professor Dr. Karl Lauterbach. Dieser Name, wie der da reinkommt, war bestimmt noch vor der gestarteten Politikerkarriere. Ich glaube, das wurde schon vor einer Weile aufgenommen. Und die haben dann Comedy-Lehrer wie Thorsten Sträter, Michael Mittermeier, Teddy Techlebrand selbst, Harald Schmidt, Hazel Brugger und Also entweder wird das extrem lustig oder es wird so ein Dauer-Fremdschämen. Ich weiß es noch nicht, aber ich muss es mir unbedingt ansehen, um es herauszufinden, nachdem ich jetzt LOL auch für mich entdeckt hatte, dass ich dachte, es ist ja doch mal ganz interessant, in sowas reinzugucken, weil ich ja sonst nicht so die Showguckerin bin. Glaubst du wirst das lustig finden, Max?
Also ich fand LOL sehr witzig. Also ich werde da auf jeden Fall mal reingucken. Ich möchte einfach nur wissen, ist Karl Lauterbach lustig? Also funktioniert er als Stand-Up-Comedian?
Ja, ja. Mal gucken, ob es vielleicht auch Leute gibt, die dann unfreiwillig lustig sind oder wo es total bombt auf der Bühne. Aber das ist ja dann auch wiederum wahrscheinlich lustig, aber dann auf dem Rücken ja von jemandem ausgetragen, der es selber leidet. Mal gucken. Also auf jeden Fall, das Konzept finde ich spannend. Deshalb werde ich da mal reinsehen am 15. Juli bei Amazon. One Mic Stand.
Und dann kannst du direkt auch weitermachen, eine Woche später am 21.07., da haben wir wieder was für Horrorfans.
Ja, nach einer Woche Lachen gibt's ein bisschen Lachen und ein bisschen Horror. Es ist nämlich eine Horror-Comedy, die da startet bei Sky, beziehungsweise natürlich auch beim Streamingdienst Wow, und nennt sich The Baby. Das sind 8 halbstündige Episoden und es kommen immer jeweils 2 wöchentlich bei Sky Comedy. Weil die so kurz sind wahrscheinlich und man gerade so eine Stunde damit verbringen kann. Es ist eine britisch-amerikanische Horror-Comedy und es geht um die 38-jährige Natascha, die ja von lauter Freundinnen umgeben ist, die jetzt gerade sehr zu ihrem Missfallen, so wie es aussieht, Kinder bekommen. Die eine hat gerade ein frisches Baby, die andere ist gerade schwanger und da kommt sie just in diesem Moment auch selbst an ein Baby, was von einer Klippe in ihre Hände fällt. Das ist sehr skurril. Ich hab die erste Folge geguckt. Und ja, darauf implodiert ihr Leben so ein bisschen und wird zur Horrorshow, weil sie dieses Kind einfach nicht mehr los wird und es will sich nur von ihr versorgen lassen und irgendwie alle anderen, denen sie es vielleicht anvertrauen könnte, sterben um sie herum. Und man fragt sich dann, ist das Baby schuld? Ist das einfach nur ein morbider Zufall? Was ist da eigentlich los? Und ich find's spannend, die Serie, weil sie schon irgendwie so ideal auch auf junge Mütter beziehungsweise auf Leute, die junge Eltern kennen, zugeschnitten ist. Schon sehr schwarzhumorig mit diesen Abhängigkeiten voneinander, abgründig, was so ein Kind mit dem eigenen Leben anstellt. Also es gibt dann zum Beispiel so eine Szene, da habe ich mich sehr wiedergefunden in der ersten Folge. Da sitzt sie mit ihren Freundinnen am abends zusammen und die wollen irgendwie was einen Spieleabend oder irgendwas machen. Aber die eine hat ihr Baby mitgebracht und das wacht dann auf. Und immer wenn sie ihr irgendeine tolle Geschichte erzählen will, die sie gerade erlebt hat, dann ist sie vom Baby abgelenkt. So kurze Aufmerksamkeitsspanne, kann ihr gar nicht richtig zuhören. Und da steckt dann schon so ein bisschen Wahrheit ab und zu drin, wenn man selbst Geschwister oder Freunde mit Kindern hat, dass dann irgendwie das Kind immer an erster Stelle steht. Aber natürlich einfach mit ganz viel Humor und auch mit ganz viel Horrorelementen. Den Cast kannte ich vorher nicht so unbedingt. Also die Protagonistin Michelle de Swart, die hat zum Beispiel in The Duchess mitgespielt, auch eine Netflix-Serie über eine alleinerziehende Mutter, aber nicht in der Hauptrolle. Aber die war schon klasse. Die hat mich dann auch da reingezogen in diese wegzusnackende Horror-Comedy. Max, du als Horror-Fan, interessiert dich The Baby?
Ich habe da tatsächlich schon reingeschaut. Ich war nicht ganz so hypig begeistert. Deswegen ich dir das, glaube ich, auch überlassen habe, die Serie vorzustellen. Aber sie ist schon ganz nett und sie hat auch schon einige Highlights, vielleicht auch beim Cast, weil das, wenn man nicht alle kennt. Eine, die ich tatsächlich kenne, das ist aber nur eine Gastrolle für eine Folge, ist Tanya Reynolds spielt mit. Die kennen Sex Education Fans als Lily, hieß sie. Genau.
Ah, okay, habe ich.
Die spielt da auch mit in einer Folge. Und was ich auch sehr interessant finde, ich habe noch nicht so ganz für mich in meinem Kopf, es fügt sich das noch nicht so ganz zusammen, Bisha K. Ali, die Miss Marvel Showrunnerin, die ist auch an der Serie beteiligt als konsultierende Produzentin. Ich weiß nicht ganz genau, was ihr Beruf dabei jetzt war bei der Serie, aber als Beraterin stand sie der Serie mit zur Seite. Da haben wir noch eine kleine Verbindung zu unserer Lieblings-Marvel-Serie jetzt im Sommer.
Sehr schön, sehr schön. Also, wenn euch das auch interessiert, ab 21.07. geht's los. 2 Folgen pro Woche bei Sky Comedy beziehungsweise dem Streamingdienst Wow, wie er jetzt heißt dann. Und damit springen wir wieder eine Woche weiter in eine Grundschule, Max.
Oh, meine Lieblings-Comedy-Serie gerade. Habe ich das nicht vorhin auch schon mal gesagt? Ich habe viele Lieblings-Comedy-Serien gerade. Meine andere Lieblings-Comedy abseits von Girls Five Ever, und zwar ist sie Abbott Elementary. Die startet bei Disney Plus endlich. Und ich würde sagen, das ist die beste Workplace-Comedy seit Brooklyn Nine-Nine. Also jetzt schon mal die Messlatte sehr hochgelegt. Die gab es bereits in den USA zu sehen bei ABC und wurde mit großer Begeisterung auch aufgenommen. Die Serie hat sehr gute Bewertungen. Staffel 2 ist schon bestellt und jetzt könnt ihr dann die erste Staffel mit 13 Episoden bei Disney Plus gucken. Und die ist halt clever, ehrlich, hat unglaublich tolle Figuren und ist verdammt witzig, die Serie. Also wenn ihr Fans von Comedies wie Brooklyn Nine-Nine, Parks and Recreation, Superstore und auch Prise Modern Families auch mit drin seid, dann gehört die Serie auf jeden Fall auf eure Merkliste. Aber vielleicht erstmal, was es überhaupt ist. Abbott Elementary, es ist eine Mockumentary, bei der eine Kameracrew den Erlebnissen verschiedener Lehrkräfte an der Willard R. Abbott Elementary School, also eine Grundschule in Philadelphia, folgt, an der hauptsächlich auch People of Color arbeiten. Und die Lehrenden hier arbeiten unter sehr, sehr schweren Bedingungen, haben kaum finanzielle Mittel und müssen sich Tag ein, Tag aus um die zahlreichen Kinder aus sozial schwächeren Gegenden kümmern. Und die meisten neuen Lehrkräfte halten es eigentlich kaum mehr als ein Jahr aus an dieser Schule. Und zu dem Ensemble der Serie beziehungsweise dem Kollegium der Abbott Elementary gehören der neue Vertretungslehrer Gregory, der eigentlich überqualifiziert ist und lieber den Posten des Schulleiters innehaben würde, dem die selbstverliebte Schulleiterin Ava Coleman ständig schöne Augen macht, was sehr problematisch teilweise ist. Die hat ihren Job übrigens auch nur durch Erpressung erhalten und liebt es, ihre Untergebenen zu triezen. Dann hätten wir noch die quasi Hauptfigur der Serie, Janine, eine zweite Klasse Lehrerin, beziehungsweise Lehrerin der zweiten Klasse, die ihrer Berufung mit großer Leidenschaft, Enthusiasmus und Naivität nachgeht. Und ihr Vorbild ist die alteingesessene und erfahrene Kindergartenlehrerin Barbara Howard, die oft von der Unbedarftheit der jungen Lehrenden angenervt ist. Und das ist so eine Lehrerin, von der man sofort ein bisschen Angst hat, wenn man sie sieht. Also ich weiß nicht, ich glaube, jeder hatte bestimmt so eine altgesessene Lehrerin. Bei mir war es meine Bio-Lehrerin, wo man sofort Angst hat vor dieser Person. Und dann gibt es noch den Geschichtslehrer Jacob, der hip und cool sein will, aber eigentlich in jeder Situation der Inbegriff von awkward ist. Und dann haben wir noch die zweite Klasselehrerin Melissa Cimenti, die dank ihrer italienischen Wurzeln öfter mal ihre fragwürdigen Beziehungen spielen lässt, um an notwendige Materialien für den Unterricht zu kommen, die vielleicht vom Lastwagen gefallen sind oder nicht. Also ich habe selten eine Comedy-Serie gesehen, die mich in so kurzer Zeit so gehuckt hat wie Abbott Elementary. Also es ist ein wirklich ganz tolles, eingespieltes Ensemble an Charakteren, deren Marotten und Eigenschaften man wirklich sehr schnell kennenlernt, weil sonst gibt's ja immer viele Comedy-Serien, wo du sagst, musst erstmal die erste Staffel durchhalten, um diese Figuren alle und die Jokes und Running Gags kennenzulernen. Das hat hier sehr, sehr schnell funktioniert. Und Highlight für mich ist eindeutig die Schulleiterin Ava Coleman. Die wird gespielt von Janelle James. Die ist maximal unqualifiziert als Schulleiterin. Sie ist egozentrisch, politisch unkorrekt und extrem unverschämt und liefert einfach mit jeder Szene ein Meme ab, was man für jede Situation im Leben gebrauchen kann. Also die ist wirklich ein großes Highlight. Und von der Besetzung kannte ich tatsächlich vorher niemanden, das sind alles für mich neue Gesichter gewesen, außer Tyler James Williams, der den Vertretungslehrer Gregory spielt.
Ist das der im Trailer als Stripper vorgestellt wird?
Ich glaube ja, das ist Noah aus The Walking Dead. Also wenn ihr die ikonische Szene aus Staffel 5, die mit einer Drehtür zusammenhängt, noch kennt, das ist Tyler James Williams, der jetzt als Schullehrer spielt.
Da kommen Erinnerungen hoch, Max, da kommen Erinnerungen hoch. Ja, ich habe bisher auch nur den Trailer gesehen, aber ich habe sehr laut gelacht beim Gucken und dachte, okay, kommt sofort auf die Watchlist. Also es spielt zwar in der Grundschule, aber es ist definitiv keine Kinderserie.
Und nee, die Kinder spielen auch immer so am Rande nur mit.
Ja, ich glaube, man kann da sehr viel Spaß mit haben, wenn dann irgendwie an Kartoffeln erklärt wird, was passiert, wenn man rechnet mit Kartoffeln und dann kommt einer und nimmt Kartoffeln weg. Oder genau, was ich gerade schon meinte, das fand ich sehr lustig im Trailer, wo der neue Lehrer dazu kommt und den anderen Kollegen vorgestellt wird und die eine Lehrerin so meint, ach, zum Glück, ich dachte schon, man hätte mir einen Stripper organisiert, der jetzt gleich hier anfängt zu tanzen. Und dann ist so ein peinliches Schweigen danach, so eine ganz berührte Stille. Also so ein bisschen Fremdscham ist da sicherlich auch dabei, aber sah sehr unterhaltsam aus. Und gerade so kleine 20-Minuten-Episoden, das guckt sich bestimmt gut weg. Weißt du, wie viele Folgen die erste Staffel hat?
13 Folgen sind das, genau. Oh, ja. Und das, was ich schön finde, ist halt, neben dem Faktor, dass es sehr viel zu lachen geht, ist es halt auch so ein ehrlicher Blick halt auch auf dieses, auch kritischer Blick auf dieses Schulsystem, dass die Lehrer alle eigentlich so einen Überlebenskampf führen müssen, weil sie keine finanziellen Mittel haben und trotzdem ihren SchülerInnen irgendwie die Bildung nahebringen möchten. Das ist auch sehr, sehr schön und sehr, sehr ehrlich teilweise, die Serie.
Hört sich hervorragend an und so ein kurzes Format kann man immer mal einschieben. Am 27.07. weißt du, ob alle Folgen auf einmal kommen oder ob man dann wöchentlich guckt? steht wahrscheinlich noch nicht fest. Bei Disney Plus macht das immer so
unterschiedlich. Ja, ich hoffe, alle 13 Folgen könnt ihr auf einmal bingen. Das haben wir verdient. Die Menschheit hat es verdient, alle Abbott Elementary Folgen auf einmal zu gucken.
Und Staffel 2 ist auch schon bestellt oder kommt demnächst, habe ich gelesen.
Genau.
Also
genau.
Auch was, wo ihr rein investieren könnt quasi in diese Serien, wenn ihr nur Serien guckt, die dann auch wirklich weitergehen. Dann mache ich direkt weiter. Am 27. Juli immer noch bei Disney Plus. Jetzt am Monatsende holt auf einmal Disney Plus die Serien raus. Startet Light and Magic und das ist eine Doku-Serie, weil wir euch eigentlich gefühlt viel zu wenig Doku-Serien hier vorstellen, haben wir mal wieder eine mitgebracht und beschäftigt sich mit den Menschen, die bei Industrial Light and Magic arbeiten. Also der Spezialeffekte-Schmiede, die ihr vielleicht kennt, wenn ihr euch ein bisschen im Filmgeschäft auskennt, die gehört zu Lucasfilm, also George Lucas, Star Wars und hat in den letzten 45 Jahren Effekte zu sehr vielen großen Filmen gemacht, wie natürlich den Star Wars Sachen. Und so viel ist noch gar nicht zu der Serie bekannt. Also Disney hat ja öfter mal so Making-of-Serien oder Filme zu den eigenen Formaten, wie Mandalorian oder Marvel. Und ich erhoffe mir da so ein bisschen auch einen Blick hinter die Kulissen, wie einfach so eine Effektschmiede dann auch funktioniert, wie dann so Meilensteine wie zum Beispiel Star Wars geschaffen wurde. Ich habe dann auch mal angefangen zu recherchieren, was die eigentlich so alles an berühmten Sachen gemacht haben. Also bei den Star Wars-Filmen war zum Beispiel die erste Go-Motion, also Stop-Motion in Bewegung, das Imperium schlägt zurück. Dann gab es das erste Morphing bei Willow. Ich nehme mal an, das ist die Szene, wo sich Menschen in Schweine verwandeln. Oder die teilcomputeranimierte Hauptfigur in Terminator 2 wurde auch von denen erschaffen. Historische Materialien, die manipuliert wurden in Forrest Gump, der erste vollwertige Drache-Figur Draco in Dragonheart, die erste anatomische CGI-Figur in die Mumie. Also sind wirklich, die haben viele, viele Sachen auf ihrem Konto, wo man sagen kann, oh, da haben sie ein bisschen Vorreiter gespielt und ich hoffe einfach mal, dass da voll in die Filmgeschichte eingestiegen wird und mir gezeigt wird, wie die da vieles auf den Weg gebracht haben. Also bestimmt interessant so für Cineasten und Leute, die sich so für Background-Wissen zu ihren Lieblingsfilmen und Serien interessieren. Und da starten alle 6 Episoden auf einmal am 27.07. bei Disney Plus. Light and Magic.
Schon ganz oben auf meiner Watchlist. Ich finde solche Behind-the-Scenes-Dokus immer ganz, ganz cool. Gibt's auch eine ganz tolle von bei Disney Plus, The Imagineering Stories, wo man diese ganzen Entwickler in die Freizeitpark-Attraktionen für die Disney-Parks machen. Das ist sehr, sehr interessant, eine Doku. Und jetzt halt Industrial Light and Magic ist natürlich auch sehr großer Name, dass man da mal so hinter die Kulissen schauen kann. Was so das letzte große, was sie gemacht haben, ist natürlich diese Stagecraft-Technologie, mit der auch
Volumes,
Mandalorian, The Mandalorian gedreht wurde, unter anderem. Ja.
Digitale Sets und so, ja. Okay, spannend.
Also Light and Magic bei Disney Plus am 27. Juli. Und dann springen wir einen Tag weiter zu Netflix. Am 28. Juli startet die Serie Keep Breathing. Das ist eine Miniserie, ein Survival-Thriller mit 6 Folgen. War früher mal als Breathe nur angekündigt und jetzt heißt die Serie Keep Breathing. Und die Hauptrolle spielt, das ist auch der Grund, warum ich diese Serie auf meiner Watchlist schon habe, ist Melissa Barrera spielt die Hauptrolle. Die wird jetzt gerade ja ziemlich groß. Die hat ja ihren Durchbruch hatte sie ein bisschen mit der Serie Wieder, da hatte sie die Hauptrolle und dann jetzt in The Heights hatte sie mitgespielt und natürlich Scream 5 und bald Scream 6 spielt sie Sam Carpenter dort die Hauptrolle. Und jetzt ist sie dann in Keep Breathing zu sehen, ist noch nicht so allzu viel bekannt zu der Serie, es gibt noch keinen Teaser oder Trailer, aber das, was zur Handlung bekannt ist, ist, sie spielt eine taffe Anwältin namens Liv, die ein Absturz eines kleinen Flugzeugs in der Wildnis Kanadas überlebt und dann in der harschen Umgebung dort, da muss sie mitten in der Wildnis nun um ihr Überleben kämpfen, das ist bisher bekannt. Also ich denke, das ist schon so eine Ein-Personen-Serie, 6 Folgen, wahrscheinlich so ein bisschen mit Rückblenden immer, damit man ein bisschen was über ihre Figur noch kennenlernt.
Vielleicht kommen noch ein paar Bären vor als Anspielpartner.
Oder Wölfe.
Wer weiß in Kanada, was da so rumläuft.
Also das ist die Ein-Personen-Version, glaube ich, von Yellow Jackets.
Ja,
wenn da noch ein bisschen Mystery mit reinkommt.
Ja. Ich gebe zu, ich bin noch ein bisschen skeptisch, weil ich einfach zu viel von diesen Survival-Formaten hatte. Also The Wilds bei Amazon, Yellow Jackets bei Sky bzw. Showtime. Will jetzt Netflix auch noch sein eigenes Girl-Survival in der Wildnis-Format? Keine Ahnung, aber mal gucken. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Lass dich erstmal angucken, ob das gut ist, und du sagst mir dann, ob das anschaubar ist.
Ich spreche dann nur aus der Sicht eines Melissa Barreras-Fans.
Keine Verantwortung wird übernommen. Alles klar.
Genau, das ist Keep Breathing am 28. Juli. Und dann machen wir direkt weiter, 29. Juli. Da geht es an die Oberfläche bei Apple TV Plus.
Was für eine Überleitung, Max. Ja, am 29.07. Surface nennt sich die Serie bei Apple TV Plus. Ist auch noch nicht so viel bekannt, also gibt noch keinen Trailer oder zumindest zu diesem Zeitpunkt noch keinen, bestimmt jetzt in den nächsten Tagen oder Wochen. Eine Dramaserie ist das mit 8 Episoden, die wöchentlich gezeigt werden, wie immer 3 am Starttag bei Apple TV Plus. Und Hauptfigur ist Sophie, die einen Selbstmordversuch hinter sich hat und nun versucht, ihr Leben wieder zusammenzusetzen und zu verstehen, was eigentlich zu diesem Moment geführt hat, wo sie sich das Leben nehmen wollte. Und produziert vor allem, das ist interessant, wird's von Reese Witherspoon und die Hauptfigur ist Gugu Mbatha-Raw. Die kennen wir in der Kombo natürlich aus The Morning Show Staffel 1, wo ich dachte, da haben sich anscheinend 2 gefunden, die so ein bisschen vielleicht auch ähnlichen Geschmack haben. Also das macht's mir schon mal schmackhaft und ist natürlich auch wieder Apple TV Plus. Weitere Stars, die ihr kennen könntet, sind Ari Grainer, die zum Beispiel in Nick und Nora drin war, oder Oliver Jackson Cohen ist ja in letzter Zeit ein bisschen größer geworden aus Spuk in Hill House oder wo war noch drin, hier der Unsichtbare. Bin ich gespannt, was dieses Dramaformat einfach mit dieser Ausgangssituation anstellt. Stargespickt ist es auf jeden Fall und ja, bestimmt mal einen Blick wert, oder Max?
Erstmal, zumindest einen Blick auf den Trailer werte, da bin ich erstmal gespannt. Weil gibt da halt noch so wirklich so gar keine wirklichen Informationen zu der Serie. Bin ich aber trotzdem sehr gespannt. Allein halt die Star Power, die dahinter steckt, macht das Projekt schon mal interessant.
Also wir wissen wirklich nur oberflächlich, was in Surface los ist bisher noch. Aber wir werden es Ende des Monats herausfinden. Am 29. Juli bei Apple TV Plus.
Genau, dann bleiben wir beim 29. Juli, aber springen zu Amazon Prime Video. Und da hat uns der Hendrik eine Sprachnachricht geschickt mit einer Serie, die er mitgebracht hat.
Hallo ihr zwei, ich empfehle The Flight Attendant Staffel 2. Die erste Staffel war während der Pandemie für mich zumindest so eine Linderung für Fernweh, denn in The Flight Attendant geht es um eine Flugbegleiterin und deswegen wird viel geflogen und viel gereist, größtenteils an so Orte wie Thailand oder auch Italien, glaube ich, kommt vor. Und zwischendurch spielt das Ganze dann in New York, also viele schöne Orte. In der Geschichte geht es um Cassandra, wie gesagt, eine Flugbegleiterin. Die wacht in einer nach einer heißen Nacht neben der Leiche eines Mannes auf, mit dem sie die Nacht verbracht hat. Also es wird eine vollkommen normale Person aus dem Nichts in ein riesiges, mörderisches Komplott hineingezogen. Das hat mich an so ganz viele Hitchcock-Thriller-Klassiker erinnert. Also ein ziemlich spannendes Konzept. Was mir vor allem sehr gut gefallen hat, war Kaley Cuoco. Die kennen viele aus der Sitcom The Big Bang Theory. In The Flight Attendant spielt sie eine etwas ernstere Version ihrer Figur Penny aus der Sitcom. Also sie ist genauso verpeilt und genauso ausgestattet mit so einer scharfen Bauernschleue. Und diese ganzen Attribute werden dann halt in The Flight Attendant in so ein gefährliches Thriller-Setting hineinversetzt. Das ist dann alles super unterhaltsam, die Folgen. Es ist sehr twisty, sehr, sehr viele Wendungen und alles ein bisschen gewürzt durch auch interessante Nebenfiguren. Zu Staffel 2 kann ich noch gar nicht so richtig viel sagen. Ich freue mich darauf, auch wenn ich nicht so richtig weiß, was ich davon erwarten soll. Also das Szenario war in Staffel 1 eigentlich ziemlich abgegrenzt. Die Geschichte war mehr oder weniger vorbei. Die Romanvorlage ist auch aufgebraucht. Weshalb ich mich trotzdem darauf freue, ist einfach, sind die Grundzutaten. Also Kaley Cuoco und dieses einfallsreiche Thriller-Comedy-Skript, das war in Staffel 1 so gut, das ist so gut aufgegangen, dass ich mir sicher bin, dass es auch ein zweites Mal funktioniert. Diesmal spielt das Ganze übrigens dann in L.A., also die Grundbasis ist diesmal in L.A. angesetzt. Wann kommt das Ganze zu Amazon Prime? Am 29. Juli. Ich glaube auch, die Folgen werden wie bei der ersten Staffel dann komplett verfügbar sein. Das ist nämlich alles schon in den USA durchgelaufen. Das war es dann auch schon wieder von mir. Ciao.
Ja, danke Hendrik für den Tipp zu The Flight Attendant. Genau, 8 Folgen sind die zweite Staffel. Esther verkneift schon das Gesicht, weil Esther hat schon reingeguckt in die zweite Staffel. Ne?
Ja, ich will noch nicht so viel verraten. Also ich vielleicht sollte ich am Anfang sagen, ich mochte die erste Staffel echt richtig gerne. Und ich hatte sie ja gar nicht auf dem Schirm. Aber Hendrik hat das so gehypt, dass ich dann doch reingeguckt habe und das richtig durchgesuchtet habe. Also die erste Staffel lohnt sich da richtig. Einfach mit der Spannungskurve, die da aufgemacht wird und was da so passiert mit Wendungen. Ich glaube, die zweite Staffel ist vor allem was für Kaley Cuoco-Fans, weil sie da mehrfach auftaucht. Also sie hat dann immer so innere Zwiegespräche, wo unterschiedliche Facetten ihrer Figur miteinander reden. Also eine total abgeranzte auf dem Sofa, eine im Abendkleid, eine alkoholisierte und so. Ist also so ein bisschen Innenschau. Mir, ich muss ganz ehrlich zugeben, mir hat Mikkel Heusmann gefehlt, der männliche Hauptdarsteller in Staffel 1. Der hat schon so ein Gegengewicht mitgebracht, was mir sehr gefallen hat. Ich mag immer noch Zosia Mehmet aus Girls, kennt ihr die wahrscheinlich, die beste Freundin spielt. Die ist klasse mit ihrem Partner. Es ist, ja, ein bisschen zielloser ist die zweite Staffel als die erste. Aber wenn euch die erste gefallen hat, guckt trotzdem mal rein. Vielleicht ist das was. Und Kaley Cuoco hat auch schon im Interview gesagt, dass es wahrscheinlich die letzte sein wird. Also es ist dann auch einfach abgeschlossen nach 8 Episoden. Also kein Grund, nicht mal reinzuschauen. Ich fand sie nicht so ganz so stark wie die erste.
Auf jeden Fall, was sehr stark ist in der zweiten Staffel, ist Sharon Stone hat einen Gastauftritt als Mutter von Cassie Bone, der Figur von Kaley Cuoco. Mhm. Und das ist schon eine ziemlich harter Tobak, eine Szene zwischen Mutter und Tochter, die es dort gibt. Aber okay, also ich fand sie auch nicht so gut wie die erste Staffel, die zweite. Aber schon so diese Hitchcock-De Palma-Vibes so zum Ende hin, die fand ich auch ganz cool.
Ja, ja, mit verkleideten Frauen, man weiß nicht, wer es ist, ist sich selbst, wer surft auf ihrer Identität mit, das ist schon, ja, ein bisschen Spannung ist auf jeden Fall drin.
Und es gibt echtes Urlaubsfeeling, diesmal geht's nach Berlin in der zweiten Staffel.
Also wenn ihr nicht in Berlin wohnt, dann habt ihr Urlaubsfeeling.
Genau. Genau, das ist die zweite Staffel, The Flight Attendant, am 29. Juli bei Amazon. Und dann bleiben wir beim 29. Juli, aber springen rüber zu Netflix einmal. Und dort gibt es Uncoupled, eine neue Comedy-Serie mit 8 Folgen. Und die wurde erschaffen von Jeffrey Richman, das ist ein Executive Producer von Modern Family. Und jetzt kommt's, Darren Star, dem Schöpfer von Sex and the City, Younger und Emily in Paris. Also gleich Erwartungshaltung nach ganz oben und sie wird jetzt noch höher, weil die Hauptrolle spielt Neil Patrick Harris. Also nicht mehr Emily in Paris, sondern Neil Patrick Harris in New York heißt, könnte man es auch nennen,
die
Serie. Den
hätten sie nach Paris setzen sollen, da hätten sie einen schönen Neil Patrick Harris in Paris gehabt, da vertane Chance.
Den kennen natürlich die meisten als Barney aus How I Met Your Mother und das ist jetzt seine nächste Serienhauptrolle nach einer Reihe betrüblicher Ereignisse, wo er Graf Olaf gespielt hat. Eine meiner Lieblings-Netflix-Serien.
Ja.
Und in dieser Serie spielt er den Mit-40er schwulen Mann Michael, der nach 17 Jahren plötzlich von seinem Ehemann verlassen wird und jetzt muss er den Trennungsschmerz verarbeiten und sich als schwuler Single zurück in die Dating-Welt von New York City schmeißen. Vielmehr ist auch noch nicht bekannt, aber ich bin jetzt schon gehuckt. Also
im Trailer sieht man nur, wie er Rosen an einem Papierkorb zerkloppt.
Und ich finde eigentlich alle Serien von Darren Star cool. Ich bin großer Sex and the City-Fan. Emily in Paris finde ich auch cool. Bin großer Younger-Fan. Falls ihr die nicht gesehen habt, könnt ihr euch die auch noch auf die Merkliste setzen. Und da bin ich schon sehr gespannt, was er dann mit Uncoupled macht. Und Neil Patrick Harris darf jetzt, nachdem er 1000 Staffeln How I Met Your Mother als Hetero-Womanizer gespielt hat, darf er jetzt endlich auch mal schwul spielen. Was er natürlich auch in anderen Filmen schon getan hat, das wollen wir natürlich hier nicht absprechen, aber
schon seine Paraderolle erstmal gewesen, ja. How I Met Your Mother.
Bin ich sehr gespannt. Ist das auch was du dir angucken wirst?
Also ich mag Neil Patrick Harris. Ich weiß nicht, ob es dafür ausreicht, dass ich mir eine ganze Serie dann dazu angucke, weil ich auch, ich glaube, gefühlt 3 Folgen How I Met Your Mother in meinem Leben geguckt habe. Da ist mein Hype da also nicht so groß, aber mal gucken. Das ist so eine Serie, wo ich abwarte, ob sich da irgendwie ein Hype drum entwickelt, ob das irgendwie viele ganz toll finden. Nicht sofort zum Start.
Okay. So, genau, Uncoupled bei Netflix am 29. Juli. Und dann bleiben wir beim 29. Juli und springen wieder zurück zu Amazon.
Ja.
Aber machen einen Zeitsprung.
Oh, ja, Zeitsprünge gibt's in der Serie anscheinend viele. Sie nennt sich Paper Girls. 8 Folgen wöchentlich bei Amazon. vom Genre her würde ich so in ganz viele Sparten stecken. Fantasy, Drama, Horror, Coming of Age. Irgendwie so ein bisschen Breakfast Club mit unterschiedlichen Schülertypinnen. Es geht um Erin, Mac, Tiffany und KJ, die mit ihren Fahrrädern Zeitungen austragen. Also daher der Titel Paper Girls, also die Zeitungsmädchen quasi. Und ja, die geraten in dieser Serie in einen Zeitreisekonflikt, wo Halloween 1988 geht's los, sie dann auf einmal sich in der Position wiederfinden, wo sie die Welt retten müssen. Ich weiß noch nicht genau, wie der Sprung funktioniert von diesen Zeitungsträgerinnen zu sie reisen durch die Zeit, ob das verschuldet oder unverschuldet ihrerseits ist. Auf jeden Fall treffen sie dann in der Zukunft Versionen ihrer selbst, überlegen, ob sie Zeitlinie verändern, was einer gewissen Zeitreisefraktion namens Old Watch nicht gefällt, die dann Jagd auf sie macht. Es sieht ziemlich abgedreht aus. Es gab erst nur einen kurzen Teaser, aber der Eindruck, den ich bisher so habe, ist so ein bisschen, das ist Amazons Stranger Things mit vier Mädchen, vier Zwölfjährigen. Vielleicht Zufall, dass es im selben Monat startet, nur am Monatsende, wo am Monatsanfang Stranger Things gerade aufhört und Leute vielleicht ein Loch haben, was sie weiter bedienen wollen. Wer weiß da schon. Es ist eine Comic-Adaption von Brian K. Vaughan, der zum Beispiel auch Under the Dome als Showrunner gemacht hat und dem Illustrator Cliff Chiang. Und interessant ist auch, dass es von Brad Pitt, von der Produktionsfirma Plan B, mitproduziert wird. Ich dachte, okay, was hat denn Brad Pitts Produktionsfirma mit einer Amazon-Serie am Hut? Das ist aber nochmal ein interessantes Merkmal einfach. Und ja, die Darstellerinnen sind mir alle unbekannt, aber ich habe irgendwie Lust, die zu entdecken. Nur Ali Wong kenne ich als erwachsene Erin, die da mit an Bord ist. Glaubst du, das wird dein Stranger Things Herz erfreuen können, Paper Girls, Max?
Bestimmt, ich habe den Comic schon so lange bei mir auf der Merkliste, aber noch nicht gelesen. Ja. Aber ich habe mir das Compendium schon geholt, das werde ich bestimmt jetzt nochmal nachholen bald. Bin ich schon ein bisschen gehypt auf die Serie, bin ich sehr gespannt. Vor allem, wie du schon sagst, ist das so ein bisschen Stranger Things-Vibes, dass so Teenage-Angst damit so reinspielt, weil die Mädchen dann so mit zukünftigen Versionen von sich konfrontiert werden, die überhaupt nicht dem entsprechen, was sie sich selber im Leben eigentlich ausgemalt haben, was sie dachten, wie ihr Leben verläuft und dass sie damit konfrontiert werden. Dann noch dieser große Kampf mit Zeitreisenden, der da irgendwie noch mit reinspielt. Bin ich schon gespannt, wie cool die Serie wird.
Große Hoffnung.
Große Hoffnung.
Aber erst am Ende des Monats, wie gesagt, am 29. Juli kommt sie dann zu Amazon und dann auch wöchentlich. Also man kann sich dann Zeit lassen, muss nicht alles durchbingen wie bei Stranger Things.
Und damit kommen wir zur letzten Serie für den Monat. Und zwar am 31. Juli. Das Schlusslicht ist Queer as Folk bei Stars Play. Da kommen 8 Folgen, wöchentlich kommen 2. Und das ist die Neuauflage der gleichnamigen britischen Serie aus dem Jahr 1999, die von Russell T. Davies damals erschaffen wurde, dem Serienschöpfer von It's a Sin, Doctor Who Showrunner, also ganz viele tolle Serien. Aber hier ist er nur als Executive Producer jetzt mit beteiligt. Im Jahr 2000 gab es dann auch noch eine gefeierte US-Adaption, die 5 Staffeln lang lief. Das ist so das Queer as Folk, mit dem ich groß geworden bin. beide Serien Queer as Folk waren eigentlich damals revolutionär, was Repräsentation queerer Menschen im Fernsehen betrifft und beleuchtete die homosexuelle Szene wie keine andere Serie bevor, auch wenn die jetzt nicht ganz so gut gealtert sind, die Serien. Dafür gibt es aber jetzt dann die neue, die von Stephen Dunn erschaffen wurde und die ist diesmal aber in New Orleans angesiedelt. Ich gehe jetzt nicht ganz so konkret auf die Handlung ein, weil es so eine Ensemble-Serie ist mit sehr vielen unterschiedlichen Handlungssträngen. Aber auch wie in den Originalserien geht es hier diesmal um eine, aber diesmal viel diversere Gruppe queerer Menschen. Es geht um Hedonismus, Sex, Partys und Drogen und Folge 1 erinnert auch sehr, hat mich sehr stark an von den Charakteren und den Storybeats an die US-Serie, an die erste Folge der US-Serie erinnert. Da lassen sich viele bekannte Archetypen und Figurenkonstellationen wiederfinden, aber da hören die Vergleiche dann auch auf. Von dort an geht dann die Serie radikal in eine komplett neue Richtung. Denn zusätzlich geht es im neuen Queer as Folk um Trauma, beziehungsweise ein sehr traumatisches Ereignis, was gleich am Anfang passiert, das das Leben der Figuren in seinen Grundfesten erschüttert und mit Blick auf die Nachrichten gerade, was gerade erst in Oslo passiert ist, auch leider immer noch hochaktuell ist das Thema, denn gleich in der ersten Folge kommt es zu einem Anschlag auf den Club Babylon. und als ein Mann mit einem Maschinengewehr irgendwie diesen Club stürmt. Und das erlebte Trauma hier zieht sich wirklich durch die ganze Serie, was sie so ein bisschen runterzieht, auch leider sehr oft, wenn die Charaktere alle auf unterschiedliche Weise ihr Trauma zu bewältigen oder nicht zu bewältigen versuchen und durch den Zusammenhalt ihrer Gemeinschaft wieder Freude im Leben zu finden versuchen. Und es ist definitiv keine Feel-Good-Serie, würde ich sagen. Ich habe auch manchmal das Gefühl, man kann die Serie auch einfach Messy Bitches nennen. Das ist so, worum es eigentlich geht, weil die Figuren sind alle sehr, sehr kompliziert und narzisstisch und nicht alle wirklich sehr liebenswert. Mhm. Aber genau das ist das, was auch die Vorgängerserien ausgemacht hat. Also es sind alles Arschlöcher, es sind narzisstische Menschen, die sehr komplizierte Leben führen. Aber ich finde die Serie cool, nicht ganz so gut, wie ich es mir erhofft hatte. Also es ist jetzt kein neues Pose in meinen Augen. Eine Serie, die wirklich sehr hervorragend diesen Spagat geschafft hat zwischen sehr traumatischer Außenwelt und einer Community, die dann wirklich so das Licht im Dunkeln hochhält und Freude für sich entdeckt. Das hat Pose wesentlich besser gemacht, finde ich. Aber trotzdem eine sehr, sehr sehenswerte Serie. Und ich war sehr, sehr investiert. Ich habe oft den TV, meinen Fernseher angeschrien, weil die Serie oft Figuren zusammen und auseinander bringt, wie ich es nicht erwartet hätte. Also okay, da kommen dann Menschen zusammen, wo du denkst, nein, warum? Was ist jetzt los? Was zur Hölle? Und was mich auch sehr beeindruckt hat bei der neuen Queer as Folk-Serie, ist, dass es teilweise sehr, sehr mutig, was die Schauspielenden auch von sich und ihrer eigenen Person in die Serie mit reinbringen, gerade auch was Sexszenen angeht, was die Serie, manche Schauspielenden da von sich preisgeben, war ich sehr, sehr beeindruckt, also Hut ab auf jeden Fall, und der Cast hat mir sehr, sehr gut gefallen. Das sind jetzt nicht so viele sehr bekannte Menschen dabei, also aber zum Beispiel haben wir dabei Devin Way, den kennen Grey's Anatomy-Fans vielleicht als Black Sims.
Sagt mir gerade gar nichts, okay, obwohl ich
das ist doch nicht so bekannt.
Also, ja, kann ich mich nicht dran erinnern, aber müsste ich mal nachgucken.
Dann haben wir noch die hervorragende Trans-Schauspielerin Jesse James Keitel. Die hatte in Big Sky eine große Rolle in dieser Krimiserie. Oder jetzt hat sie auch eine Gastrolle in der neuen Star Trek-Serie Strange New Worlds, spielt sie mit. Eric Grace spielt mit. Das ist Logan aus Lock and Key, beziehungsweise wenn einem jetzt der Name nicht sagt, das ist der Schüler aus Lock and Key mit den Beinprothesen. Der spielt hier auch mit. Oder Ryan O'Connell spielt auch eine sehr große Rolle. Der Schöpfer und Hauptdarsteller aus der Netflix-Serie Ein besonderes Leben, der hier auch an den Drehbüchern mitgewirkt hat, um nur einige zu nennen. Und es gibt auch zwei sehr prominente Gaststars dafür, aber die sehr, sehr bekannt sind. Zum einen haben wir Juliette Lewis, gerade erst ganz toll begeistert in Yellow Jackets. Die spielt hier die Mutter des queeren und sehr, sehr anstrengenden Teens Mingus. Und Kim Cattrall spielt mit. Wir haben es eben schon erwähnt, ich bin Sex and the City-Fan. Also ich habe mich sehr gefreut über Kim Cattrall, die gefühlt auch sich selbst spielt die meiste Zeit über in dieser Serie. Sie ist die Mutter von zwei der Hauptfiguren und sie hebt die Serie im Verlauf auf jeden Fall auf ein ganz neues Level von Camp und Trash.
Okay.
Also sie hat schon einige sehr, sehr krasse Szenen teilweise am Ende. Da dachte ich, what?
Für Leute, die die alte Serie kennen, also ist es wirklich ein reines Remake, wo gar kein Bezug genommen wird auf die Vorserie? Oder gibt's dann auch sowas wie Überläufer oder Verweise?
Es ist jetzt ein kleiner Spoiler, aber es ist kein großer Spoiler.
Okay.
Die neue Serie spielt im gleichen Universum wie das britische Original. Also es könnte zu zukünftigen Staffeln vielleicht noch zu Legacy-Sequel-Crossovern kommen, was ich cool fände, aber auch sehr unwahrscheinlich, wenn man sich anguckt, wer die Stars waren in dem Original. Und ich glaube nicht, dass Charlie Hunnam jetzt in einer Peacock-Serie sich dann dort auftreten wird. Das ist die große Serie, mit der er groß geworden ist, Queer as Folk. Kann sich niemand dran erinnern, aber
vielleicht wird er die neue Serie auch groß und dann kehrt er zurück. Muss nur genug Aufmerksamkeit generieren wahrscheinlich. Mal gucken.
Genau, das ist Queer as Folk. Die gibt es bei Stars Play ab 31. Juli. Und damit sind wir auch schon am Ende wieder angekommen.
Schon nach anderthalb Stunden.
Anderthalb Stunden. Ich hoffe, wir konnten euch mit unseren Empfehlungen die ein oder andere Serie, die im Juli startet, schmackhaft machen. Und im Idealfall ist natürlich für euch auch das ein oder andere Highlight dabei gewesen, von dem ihr vielleicht noch nichts gehört habt vorher und das jetzt auf eure Merkliste gewandert ist. Alle 20 Serien, die wir erwähnt haben, besprochen haben, gibt es nochmals Übersicht in den Shownotes nachzulesen. Und damit geht jetzt ein großes Dankeschön wie immer an euch raus, unsere Fans und ZuhörerInnen. Ohne euch würden wir hier nicht sitzen und im Streamgestöber Woche für Woche über Serien und Filme aus dem Streaming-Kosmos quatschen. Und wenn ihr uns unterstützen wollt, dann abonniert unseren Podcast. Am einfachsten geht das bei Spotify oder der Podcast-App eures Vertrauens. Und vergesst nicht, die Benachrichtigungen für neue Folgen zu aktivieren. Und wie ihr uns auch ganz einfach unterstützen und helfen könnt, von noch mehr Menschen entdeckt und gehört zu werden, bewertet uns bei Spotify mit 5 Sternen oder schaut mal in der Apple Podcast-App rein und hinterlasst einen Kommentar, warum ihr uns gerne hört. Ihr könnt uns natürlich auch immer gerne Feedback, Fragen, Themenwünsche oder einfach nette Worte per Mail schicken. Schickt uns einfach an podcast@moviepilot.de oder folgt uns auf Twitter unter Streamgestöber mit OE aber, ohne Ö, mit OE. Und Esther, wo könnte ich unsere Fans denn außerhalb des Podcasts noch lesen?
Mich gibt's natürlich beim Moviepilot mit Texten als Esther Stroh oder Strawstar zu allen möglichen Serien und Filmen zu lesen oder bei Instagram und Twitter, wo ich in letzter Zeit nicht so viel gemacht habe, außer Bilder aus dem Urlaub von der schönen französischen Mittelmeerküste zu posten. Aber ja, da könnt ihr mich auch ab und zu finden. Und dich, Max?
Mich findet ihr auch bei Moviepilot, Twitter und Instagram unter Wieselmax oder Max Wieseler. Ja, damit auch ein großes Dankeschön an dich, Esther, dass du wieder viele tolle, spannende Serien mitgebracht hast.
Gerne, gerne.
Und euch wünsche ich einen wundervollen Tag, ein wenig Schatten in der Sommerhitze und streamt was Schönes.
Tschüss.
Das war die neue Folge Streamgestöber. Abonniert uns bei Spotify, Apple oder der Podcast-App eures Vertrauens. Und wir freuen uns auch ganz besonders über eure Bewertungen. Die Musik wurde aufgenommen und produziert von Tomatenplatten. Feedback und Wünsche gehen an podcast@moviepilot.de. Wie ihr mit eurer Sprachnachricht im Podcast landet, erfahrt ihr in den Shownotes und unter www.moviepilot.de/podcast.